Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moos aus Feldkirch
und
Georg Renner aus Niederösterreich.
Na, jetzt musst du ein bisschen genauer sein.
In der Nähe von St. Pölten im Wald. Bin ein Bewohner des ländlichen Raumes,
wie man so sagt. Das Land hat vier
Viertel. Wobei technisch gesehen stimmt es nicht. Die Statistik Austria kategorisiert uns als Kategorie 3 von 4, wie ihr alle wisst, im suburbanen, aber fast ländlichen Raum.
Sag uns einfach, wie viel Klimabonus du kriegt hast, dann wissen
Kategorie
wir,
Kategorie 3, also ich bin schon weiter weg von Wien als zum Beispiel die Landeshauptstadt St. Pölten, die 100 Meter weiter anfängt.
Die ganz armen Würsteln.
Ja, genau. Wir sind, also nein, gibt die Kategorie 4, die noch ländlicher sind. Das ist dann Richtung Annaberg rein und da weiter ins Traisental hinein. Wir in Wilhelmsburg sind ja gesegnet mit der Traisentalbahn und einem Postbusverbindung. Wir sind aber knapp abgeschnitten vom St. Pöltener Stadtbusnetzwerk, das natürlich an der Stadtgrenze endet und damit leider so unterversorgt, dass wir Kategorie 3 sind.
Ein Postbus schon, keine Kutsche mehr.
Ich erinnere mich, als ich als Schüler immer mit dem Bus in die Schule gefahren bin, da hat die Post, damals war es ja wirklich die Post noch, die den Postbus betrieben hat, so große, die Gewerkschaft im Bus, was eigentlich total arg ist, so Werbeplakate ausgehängt gehabt. Privatisierer wollen die Post zerschlagen, erheben sie ihre Stimme und so weiter.
Haben sie ja dann auch gemacht.
Haben sie ja gemacht und völlig recht gehabt damit, muss man sagen, wenn man sich die Post heute anschaut.
Du Knecht des Kapitalismus.
Ich bin kein, ja, eh.
Ich werde das alles, glaube ich, rausschneiden,
na,
weil wir stehen uns halt mäßig ist.
Ah, hallo?
Georg, würdest du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen? Ich glaube, es werden dich fast alle kennen, aber vielleicht nicht alle. Du bist sozusagen weltberühmt auf Austro-Twitter, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwen auf Austro-X, aber das klingt schon wieder ein bisschen anrüchig. Der lange Rede, kurzer Sinn, stell dich doch in aller Kürze vor.
Ja, mein Name ist Georg Renner, ich bin Niederösterreicher und freier Journalist. Ich publiziere derzeit in einflussreichen, reichweitenstarken Medien wie dem Magazin Datum, der Wiener Zeitung WZ. Mache einen Podcast, ganz offen gesagt, Missing Link-Bereich und erscheine auch in anderen Publikationen regelmäßig. Ich bin seit mittlerweile 17 Jahren Journalist, habe ursprünglich begonnen bei der Presse, Tageszeitung, für die es nicht kennen, für die Älteren, die sich nur erinnern. Bin dann mit dem Michael Fleischhacker, ein gemeinsamer Bekannter von uns dreien, zu einem jungen, aufstrebenden Medien-Startup-Projekt gegangen, namens NZZ.at. Muss man in der Rückschau sagen, es war nicht radikal erfolgreich, aber es war eine total spannende Zeit. Und dort hatte ich das große Vergnügen, euch beide kennenzulernen. Bei Addendum waren wir drei auch Kollegen. Kurze Zeit, denn ich bin relativ schnell wieder abgehauen. Nach einem Jahr bin dann zur kleinen Zeitung, wo ich bis vor jetzt circa einem Jahr, also bis 2023, gearbeitet habe, zuletzt als Innenpolitikchef. Und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht und schreibe eben für schon einleitend Gesagte die anderen Medien. Und ich bin ein großer Fan unserer Verfassung und deswegen freue ich mich total, bei euch eingeladen zu sein. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Ich wollte in dem Zusammenhang kurz rekapitulieren, ich kann mich noch erinnern, du hast damals bei Addendum, als wir noch im 14. Bezirk waren und eben ganz oben für diese großen Besprechungen immer beisammen gesessen sind, da hast du vorgeschlagen, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Vorbesprechung oder eine Nachbesprechung werden hätte sollen von der Nationalratswahl 2017. Und das wurde abgeschmettert mit den Worten sinngemäß des großen Michael Fleischhackers, das machen alle anderen auch. Wir machen das jetzt ja im Podcast ja auch.
Ich glaube, es war nicht die Nationalratswahl, sondern das Regierungsprogramm. Das gab es damals schon. Das war die sogenannte türkis-blaue Bundesregierung, kurz Strache, die Älteren werden sich nur erinnern, die gerade ihr damaliges Regierungsprogramm, das keine allzu lange Lebensdauer haben sollte, vorgelegt haben. Und meine Idee war damals, das doch mit all den Expertinnen und Experten, die wir im Haus haben, einzuordnen und das ist in der Redaktionskonferenz abgelehnt worden. Aber Ralf, eigentlich erzählt man nichts aus der Redaktionskonferenz. Das ist ja unser internes
Interview. Ralf war nicht so lange Journalist, der weiß das nicht.
Er ist immer noch Journalist, oder?
Na.
Ja, ich glaube, formalrechtlich gesehen ist man.
Ralf ist nur dann Journalist, wenn er Hausdurchsuchung hat.
Ja. Na, außerdem ist es ja kein geschützter Begriff. Ich glaube, man kann sich mit einem X-Account, das klingt immer so anrüchig, oder sonstigen Account, wenn man eben in irgendeiner Form quasi journalistisch arbeitet, schon als Journalist bezeichnen. Ich bin nicht Mitglied irgendeines Presseclubs, aber ich schreibe ab und zu Gastkommentare und habe einen im Moment stillgelegten X-Account mit einigermaßen vielen Followern. Also ich glaube, im weiteren Sinne bin ich in jedem Fall auch Journalist, wenn auch nicht hauptberuflich. Und redaktionsinterner, natürlich ist mir voll und ganz bewusst, dass es das Redaktionsgeheimnis gibt und das alles, aber bei Medien, die es gar nicht mehr gibt, glaube ich, kann man dann im Nachhinein, vor allem jetzt sind es ja 7 Jahre oder 6 Jahre, wie viel ist vergangen? Ja, ich glaube so 6 Jahre seitdem, ich glaube, da ist da ein klassischer Fall von wo kein Kläger, da kein Richter. Wir haben jetzt kein Regierungsprogramm, aber was wir haben, ist eine Wahl. Ich glaube, auch das hätte der Herr Fleischacker in der Form abgelehnt, dass man da so rekapituliert, was ist da passiert, was ist da nicht passiert und so weiter. Das wäre viel zu banal und viel zu Mainstream. Aber ich habe kein Problem damit, mit dem Moser gemeinsam Mainstream zu sein und banal zu sein und nur noch 15 Inhalte zu haben und auch nur noch 15 Phrasen abzusondern.
Wir sind Systemjournalisten und gimpft's am Arm.
Dann bin ich ein organischer Intellektueller mit Anführungsstrichen im Sinne von Antonio Gramsci. Du hast ja dieses tolle Buch geschrieben, die letzten Jahre der Zweiten Republik. Das möchte ich als Aufhänger nehmen, weil du hast im Nachwort geschrieben, vielleicht fragen Sie sich, ob das nicht alles auch ganz anders hätte kommen können. Was wäre gewesen, hätte Sebastian Kurz zum Beispiel Ende 2022 nicht dem Druck der Grünen und einiger Landeshauptleute nachgegeben und wäre Kanzler geblieben? Oder hätte Norbert Hofer die Stichwahl gegen Alexander Van der Bellen gewonnen? Was hätte das für die Ibiza-Folgen bedeutet? Ob er wohl Herbert Kickl als Innenminister entlassen hätte? Fragezeichen. Oder wenn Werner Faymann sich in dieser Nacht 2015, eine Woche nach den Toten von Pahrendorf, auf den Standpunkt gestellt hätte, wir machen die Grenzen dicht, niemand kommt von Ungarn herein und so weiter. Diese Fragen jetzt noch einmal hörend, und du hast hier geschrieben, nehme ich zumindest stark an, gibt's da jetzt mehr Antworten oder zusätzliche Fragen nach den aktuellen Wahlen, beziehungsweise, da ist ja der Moser streng, nach der letzten Wahl zum Parlament?
Sehr gut, Moritz. Naja, ich meine, die Fragen sind natürlich nach wie vor offen. Solche Was-wäre-wenn-Fragen verbieten sich ja bei Historikern regelmäßig. Ihr seid ein Jurist und ein Politikwissenschaftler, da ist das nicht ganz so streng, hoffe ich. Da malt sich dein Gesicht, das man für einen Podcast nur sehr schwer beschreiben kann. Okay, nein, diese Fragen beschäftigen mich nach wie vor. Ich glaube ja tatsächlich, die größte Frage, das größte, was wäre, wenn, wäre auch im Nachgang dieser Wahl gewesen, was wäre, wenn der Kurz einfach beinhart sitzen geblieben wäre und gesagt hätte, hey, okay, bin schon einmal per Misstrauensantrag als Bundeskanzler abgewählt worden, liebe Frau Maurer, lieber Herr Kogler, macht's halt, kann Geiz haben. Ich weiß es wirklich nicht. Man muss halt sagen, die SPÖ war damals nicht in einer perfekten Situation.
Im Gegensatz zu jetzt.
Naja, jetzt haben sie die Grünen ausgeplündert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das unter Pamela Rendi-Wagner nochmal geschafft hätten. Im Gegenteil, vor allem wenn die Grünen dann gesagt hätten, so, wir haben Konsequenz bewiesen und gesagt, okay, lieber sprengen wir die Regierung, als mit dir weiter zu regieren. Keine Ahnung, wie ihre Wählerinnen und Wähler da reagiert hätten.
Das hat aber der Kern auch schon gemacht.
Ja, der Kern hat auch die Grünen ausgeraubt mit tatkräftiger Beihilfe von Peter Pilz. Den hat es dieses Mal nicht gegeben. Und deswegen sind die Grünen auch weiter im Parlament vertreten. Also das ist tatsächlich die Frage, was wäre gewesen, wenn der Kurz weiter regiert hätte, einfach damals in diesen letzten Monaten 2021, hätte es dann auch diese Impfpflichtdebatte gegeben, die ja völlig verunglückt ist, ein paar Monate später unter dem Kurzzeit-Bundeskanzler Schallenberg. Hätte es Neuwahlen gegeben mitten in der Corona-Krise, hätte der Kurz allein weiter regiert mit irgendeiner Expertenregierung. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Aber das finde ich sicher die interessanteste Frage mit Hinblick jetzt auf dieses Wahlergebnis.
Vielleicht hätte ein Buch dann ja die letzten Tage der Menschheit geheißen.
Das war leider schon vergeben, sonst hätte ich es eh gern. Das ist so ein sensationelles Buch.
Du sagst nur, weil du auch gerne in dieser Kommission drinnen gesessen wärst, die den Geburtstag vom Kaiser Franz Josef plant.
Kann dazu nicht sagen. Nein, aber ich erinnere mich, das war wirklich ein Highlight meiner Zeit im Gym. War, als wir uns angeschaut haben, Helmut Qualtinger liest die letzten Tage der Menschheit. Eine sensationelle Aufnahme, die ich jedem äußerst ans Herz legen kann in Österreich.
Ich werde sie in die Shownotes packen. Zurück zu den letzten Jahren der Zweiten Republik. Sind wir jetzt in der Dritten Republik? Weil wir haben jetzt du nennst ja einige Dinge, die sich ganz stark verändert haben. Eben zum Beispiel, dass mit Norbert Hofer fast jemand von der FPÖ Bundespräsident geworden ist, wäre und dann aber gleichzeitig auch jemand von den Grünen, ursprünglich von den Grünen, man tut ja immer so, als wäre der Bundespräsident etwas fast schon Theologisches, das über den Dingen schwebt, aber am Ende des Tages ist er trotzdem ehemaliger Grünen-Chef. Also auch das eine kleine Revolution. Du hast ja einige Dinge genannt, die sich eben stark verändert haben im Gegensatz zu dieser alten Zweiten Republik, dieser Konkordanz-Demokratie-Republik. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die FPÖ als stimmenstärkste Partei. Also hättest du das Buch nicht fertiggestellt im Juni 2024, wie ich deinem Nachwort entnehme, sondern eben im Oktober 2024, dann hättest du gewiss das auch hinzugefügt, weil das ja nochmal so ein Eckpfeiler ist, wo man sich fragen kann, sind wir noch in dieser Zeit, wo hat die eigentlich begonnen, vielleicht im Jahr 1955, in den 60er Jahren und gedauert bis wann, 2017, kannst du das irgendwie, ich weiß nicht jetzt ganz genau datieren, aber von wann bis wann war denn die Zweite Republik, wenn man von war sprechen muss oder will?
Ja, ich meine, mein Problem ist ja, dass mir diese Wahl ja fast widerlegt hat, blöderweise, weil sich das um ein Mandat doch ausgeht, weil meine Grundthese in dem Buch ist ja, und ich habe es dann eh so vorsichtig formuliert, dass ÖVP und SPÖ nicht mehr automatisch damit rechnen können, gemeinsam eine Mehrheit zu haben. Und als ich das Buch geschrieben habe, haben mir alle Umfragen darauf hingedeutet, dass sich das wahrscheinlich nicht mehr ausgehen wird. Der Herr Vlasny, die Bierpartei, hat ÖVP und SPÖ und vor allem der SPÖ den großen Gefallen getan, sich im Wahlkampf als vollkommen inkompetent herauszustellen. Und dementsprechend auch mit deutlich unter der 4%-Hürde, ich glaube sogar hinter den Kommunisten, wenn ich es richtig im Kopf habe, abgeschnitten. Und damit ist es sich dann doch noch ausgegangen, dass ÖVP und SPÖ ganz, ganz, ganz futsalknapp eine gemeinsame Mehrheit haben. Um genau ein Mandat, also diese 92 der 183 Mandate. Trotzdem glaube ich, dass diese Zeit der Zweiten Republik, die meiner Ansicht nach geprägt ist durch diese Dominanz, durch das Widerspiel von SPÖ und ÖVP in unterschiedlichen Konstellationen, diese Machtdurchzogenheit der Republik in linkes Lager, rechtes Lager, schwarz und rot, dass das jetzt zu Ende ist. Wo und wann ganz genau der Punkt ist, an dem das geendet hat, ist, glaube ich, wirklich Interpretationssache. Ich persönlich würde sagen, 24. April 16 ist ein sehr starkes Datum. Das war der erste Wahlgang der endlosen Bundespräsidentenwahl 2016, als die beiden Repräsentanten der sogenannten Großen Koalition, die Österreich damals ja nur regiert hat, unter Christian Kern und Reinhold Mitterlehner, zusammen nur knapp 20% der Stimmen mehr bekommen haben. Ich glaube, das war jedenfalls ein Signal, hey, okay, da verschiebt sich gerade dramatisch was. Aber meine ganze These, die ich eben in dem Buch herunterzudeklinieren versuche, ist, dass es diese letzten 10 Jahre waren, diese völlig uninspirierte Koalition Faymann-Spindelegger 2013, die Migrationskrise 14, 15, 16, diese endlose Bundespräsidentenwahl, die türkis-blaue Koalition, Ibiza, Covid und so weiter, dass dieses Kontinuum jedenfalls dieses Ende dieses Abschnitts unserer lieben kleinen Republik Österreich besiegelt hat. Und wenn man das jetzt nennt, ob man das jetzt Dritte Republik nennt oder ein dynamischeres, multipolares Österreich, das überlasse ich gern berufeneren Geistern. Ich glaube nur, diese Zeit der Zweiten Republik, die geprägt war von der Macht von SPÖ und ÖVP und der Alternativlosigkeit von SPÖ und ÖVP, die ist jetzt wirklich vorbei.
Aber dass die FPÖ auf Platz 1 ist, wäre für mich nochmals ein ganz markanter Eckpfeiler, sogar markanter als beispielsweise die letzte Bundespräsidentschaftswahl. Weil da war ja das Interessante, dass die zwei Kandidaten der Großparteien ziemlich schlecht abgeschnitten haben und eben auf einmal zwei von den Nicht-Großparteien oder zumindest von den Nicht-Volksparteien, die SPÖ ist ja auch wieder, Moritz, immer wieder betont.
Komm, sagst die extremeren Parteien.
Ja, aber die Grünen als extrem, das ist
ja nicht extrem. Für Österreich ist das ja schon,
Gut, für österreichische Verhältnisse extrem. Aber eben, dass die Randparteien oder die nicht immer an Regierungen teilgehabt habenden Parteien auf einmal mit ihren Kandidaten reüssieren und dann auch noch mit Frau Gries noch zusätzlich eine Kandidatin dabei war, die eigentlich gar nicht aus dem traditionellen Parteienspektrum stammt, auch noch einen Achtungserfolg erzielt hat. Aber ich finde, dass die FPÖ auf Platz 1 ist, ist ja eigentlich nochmal größer.
Ja, wobei ich finde ja gar nicht so sehr beeindruckend das Ergebnis der FPÖ, weil das ist jetzt nicht mehr so weit davon entfernt, was Haider 1999 zusammengebracht hat. Der hat, glaube ich, 26,4% gemacht, gleich viel wie die ÖVP damals. Ja, damals war die SPÖ halt noch größer mit plus minus 35% unter Viktor Klima. Die ÖVP und die FPÖ waren ungefähr gleich stark. Und das ist durchaus in der Schwankungsbreite dieses Ergebnisses. Also ich glaube, jetzt sind es 2 Prozentpunkte mehr, aber das ist jetzt nothing to write home about, finde ich.
Aber stimmenstärkste Partei. Und ich habe jetzt
nachgesehen. Ja, schon, aber
zum Beispiel ist es stimmenstärkste Partei. Aber das liegt eher daran, dass die anderen so schwach sind.
Ich bin sehr beim Georg. Zum Beispiel in Vorarlberg hat die FPÖ das drittstärkste Ergebnis aller Nationalratswahlen nur eingefahren. Dieses Mal. Und man sieht
jetzt
schon.
Jetzt geht's aber nicht um Vorarlberg.
Naja, aber man kann sich auch die Bundesländerergebnisse anschauen. Es war übrigens auch bei der Europawahl so. Ne? Sie waren bei der EU-Wahl zwar vielleicht die Ersten, aber es war nicht ihr bestes Ergebnis. Diesmal war es ihr bestes Ergebnis. Grundsätzlich, die FPÖ ist sehr stark, das soll man auch nicht abstreiten. Aber wie der Georg richtig sagt, es ist vor allem auch die fatale Schwäche der beiden anderen, die da so ins Blickfeld rückt eigentlich.
Und man darf nicht vergessen, wir hatten auch Nationalratswahlen, bei denen das rechte Lager und das Lager am rechten Rand, weil wir das zuerst so schön formuliert hatten, schon stärker war. Wenn man das BZÖ und das Team Stronach und die FPÖ zusammenrechnet, war 2013 zum Beispiel dieser Wählerpool weit stärker repräsentiert im Wahlergebnis. Da hatten die zusammen 30%. Also ich würde sagen, sie haben diesmal sehr gut geschafft, ihr Wählerpotenzial auszuschöpfen. Aber ich finde es jetzt nicht schockierend, dass sie Erste geworden sind.
Was man auf der anderen Seite noch einwenden muss, doch, ich referenziere jetzt auf Laurenz Enser-Jedenastik, schwächste parlamentarische Linke seit 1945.
Ja.
Und ich möchte ganz kurz einen Einschub machen. Frage an euch beide als Nerds und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr alle Parteien aufzählen, die 1999 bei der Nationalratswahl wahlwerbend waren?
Das ist Moritz.
Die SPÖ.
Korrekt. 33,15%.
Die ÖVP als zweite angetreten, als dritte durchs Ziel. Die FPÖ. Das liberale Forum aus dem Nationalrat gefallen, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Wahl.
Ja, mit 3,65%, also knapp, aber doch unter der 4%-Hürde.
Und davor die Grünen natürlich.
7,4%, 2,59% dazu gewonnen, ja. 14 Mandate. Und jetzt wird's spannend.
Jetzt lass mich kurz nachdenken, weil wir haben 92 war die Wahl, bei der Kleestil gewonnen hat. 6 Jahre später.
Irgendwann 98, hat der Lugner auch kandidiert.
Die Unabhängigen, genau, das war. 98 ist der Lugner angetreten gegen den Kleestil bei der zweiten Wahl, also im zweiten Antritt von Kleestil, hat um die 10% gemacht, glaube ich, und war dann beseelt davon, dass er jetzt in den Nationalrat einzieht. Und dann war 99 die Wahl, wo der Lugner mit den Unabhängigen angetreten ist. Und dann kolossal gescheitert ist. Ich erinnere daran, es gibt eine wunderbare Karikatur von Manfred Deichs, wo die Mausi Lugner den Richard Lugner würgt und sagt, ich glaube, 2%, du Versager, oder was auch immer sie damals gemacht.
1,02%, also zumindest über dieser magischen Grenze, weil ich glaube, ab 1%
kriegt man zurückkriegt.
Irgendwie ein bisschen mehr Parteienförderung.
Von dem hat der Lugner sich den eigentlich streichen lassen wahrscheinlich.
Man muss es ja verwenden für Parteizwecke. Das war ja beim Herrn Pilz die Frage, weil er eben keine Parteiakademie gegründet hat, sondern ein Medium, ob das nicht irgendwie Zweckentfremdung wäre.
Ich bin mir sicher, das wird streng geprüft.
Drei Parteien fehlen noch. Das wird jetzt wirklich für die Feinspitze.
Aber 99.
Eine schaffst du auf jeden Fall.
99, lass mich nachdenken, was sind da noch für Wahnsinnige unterwegs? Die KPÖ wahrscheinlich oder wie immer.
Ich finde es lustig, dass dir beim Wort Wahnsinnige gleich die KPÖ einfällt. Ja, die hatte ja 0,48% und zwei sind es noch.
Boah, ne, für so.
Eine hatte nur 3030 Stimmen.
Ja, NDP oder so, die Nazi-Ränder, ist es da schon zu spät. Die waren so, glaube ich, 80er, frühe 90er. Was ist da noch angetreten, 99?
Soll ich es sagen?
Na, lass noch mal kurz.
Eine könnte genauso auch jetzt antreten, dem Namen nach, meiner Meinung nach, als kleine Hilfe.
Naja, komm, spuck's aus, bevor wir uns ewig drauf ratschen.
Für ein neutrales und sicheres Österreich.
Ja, fast. Die heißt nämlich Nein Nein zu NATO und EU, neutrales Österreich-Bürgerinitiative hatte 0,42% und dann noch die christliche Wählergemeinschaft, die hatte aber wirklich nur 3030. Das ist eine rechte Partei aus Österreich, die es anscheinend heute nicht mehr gibt. Auf Wikipedia wird sie zumindest mit war eine rechte Partei aus Österreich beschrieben, die am 8. Dezember 1989 in Mariazell gegründet wurde und sich als Dachorganisation aller christlichen Gruppierungen mit politischem Interesse sieht.
Es gibt nur christliche Gruppierungen mit politischem Interesse, weil alles andere ist undenkbar.
Gott mit dir, mein Österreich.
Sie war unter anderem für ein Pornografieverbot und gegen geistige und moralische Verschmutzung.
War da der Hummer dabei?
Das ist ein absolut wählbares Programm, finde ich. Also.
Ja, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an den legendären Pornojäger Hummer. Das klingt ein bisschen nach ihm.
Ich habe immer nur über ihn gelesen, aber
mir fällt
sonst nicht recht viel überein.
Ich habe jetzt im Wikipedia-Eintrag keine einzige damit assoziierte Person gefunden. Das Einzige, was ich finde, ist ein Gesetzesvorschlag von ihr, mit dem sie abgezielt hat auf den Wiener Aktionisten Hermann Nitsch, aber auch auf Günter Brus und Otto Mühl und zum anderen auf kirchenkritische Karikaturisten wie Gerhard Haderer. Also die waren für sie die Feindbilder.
Das
finde ich auch interessant, wenn man eine Partei ist und die einzigen Personen, die im Wikipedia-Eintrag genannt werden, sind die Personen, die die Partei nicht gemocht hat, aber keine einzige Person, die für diese Partei tätig war.
Ich finde ja ein sehr sympathisches Programm. Mein Problem ist, ich war 1999 noch nicht wahlberechtigt. Also das ist vorbeigegangen, die Möglichkeit.
Gegen geistige und moralische Verschmutzung. Und sie hat auch gefordert, den Schutz unserer Jugend vor Rauschgift, Pornografie, Sekten, Gewaltdarstellungen in den Medien und anderen zerstörerischen Einflüssen.
Zerstörerische Einflüsse, das klingt dann schon so, oder? Gesetz zum Schutz von Volk und Reich, oder was?
Subversive Elemente.
Ich bin mir nicht sicher, ob man diesen Leuten wirklich was anvertrauen möchte. Wenn sie Schüler wären, würde man sagen, hat sich immer sehr bemüht.
Wobei lustig finde ich diese Liste Nein zur NATO, von der du redest. Das macht ja heute die SPÖ, ne? Wir sind ja in der Woche vor der Wahl, Gott sei Dank, muss man sagen, vor dem Einfluss transatlantischer Elitenzirkeln gewarnt worden vom Wehrsprecher der SPÖ. Und ich bin sicher, das wird der SPÖ die letzten Stimmen gebracht haben, doch noch.
Bestimmt, ja. Die fünfte,
minus 0,1%.
Putins fünfte Kolonne hat ihnen sicher noch ein, zwei Stimmen geschenkt, ja.
Du musst den ja kennen, du Ralf, du hast dir die Sicherheitsstrategie geschrieben. War der da dabei, der Robert Leimer?
Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich die Sicherheitsstrategie nicht geschrieben habe. Ich durfte ein wenig kommentieren und diese Kommentare wurden dann gekonnt ignoriert. Das Einzige, wo ich mich vielleicht durchgesetzt habe, war, wie ich gesagt habe, ich bin mir nicht so sicher, ob man sagen kann, dass Österreich wirklich bündnisfrei ist, weil Bündnisfreiheit würde wirklich bedeuten, dass wir auch nicht in der EU sind, weil die EU ist ein schwaches, ein loses, aber doch ein zu einem gewissen Grad militärisches Bündnis.
Da hörst du das, die transatlantischen Elitenzirkel.
Also wir haben es tatsächlich geschafft, ein Staat zu sein, der neutral ist und in einem Bündnis. Das ist the most Austrian thing ever.
Ja, im neuen Datum gibt es eine tolle Geschichte darüber von einem aufstrebenden Jungjournalisten, ich kann es sehr empfehlen.
Kommt alles in die Shownotes. In dem Zusammenhang möchte ich nur kurz erwähnen, dass Österreich vielleicht gar nicht mal so besonders ist, weil Costa Rica ist auch in einem älteren Pakt über wechselseitige Verteidigung, obwohl es später seine Neutralität erklärt hat, nämlich 1983. Und es ist dann aus diesem Pakt zwischen lateinamerikanischen Staaten auch nicht nachträglich ausgestiegen. Also selbst das Austriakum ist gewissermaßen nicht ein Unikum, es ist auch ein Costa Ricum.
Worauf ich eigentlich jetzt noch zurückkommen wollte, ist diese banale Absage an die Zweite Republik, die der Georg da formuliert hat, um sein billiges Buch zu verkaufen.
So, es ist nicht billig. Banal meinetwegen, aber billig ist es nicht.
Ich habe es mir extra gekauft, weil ich nicht so lange warten konnte und so billig war es dann auch wieder nicht. Aber es war jeden Cent wert.
Ist es über den Computerspielen, kriegt man da so ein Preview, wo man dann das halbe Buch für einen doppelten Preis zugeschickt kriegt.
Ja, genau. Und Unlock gegen...
Ja. Genau. Ich wollte nur sagen, ich bin ja ein Fan von Kontinuitäten und deshalb würde die Zweite Republik noch nicht so schnell begraben, weil die Erste Republik hat am 12. November 1918 begonnen und die Zweite am 27. April 1945. Und wann die.
Aber wenn du ein Fan von Kontinuitäten bist, warum setzt du dann nicht den Beginn der Zweiten Republik mit 1929 der Verfassungsreform an?
Ab der wäre eigentlich kontinuierlich. Weil das eine Historie, weil die Okkupation Österreichs durch das Deutsche Reich eine historische Zäsur war, der ich gerne den Raum geben möchte, die Zweite Republik 1945 beginnen zu lassen, wie es einfach fucking alle machen. Und man muss nicht immer einfach so der Contrarian sein. Ihr wart alle viel zu lang beim Fleischhacker, möchte ich dann sagen. Und die Zweite Republik dauert auch an und nicht jetzt Dritte Republik, nichts gut.
Ralf, okay,
wenn wir dann mal eine Verfassungsreform machen, dann können wir gern von einer Dritten Republik reden. Bis dahin ist es die Zweite, die kann sich auch verändern. Ich bin mir sicher, es hat irgendeinen Georg Renner gegeben, damals als Klaus die absolute Mehrheit verloren hat und der Kreis keine Minderheitsregierung gestartet hat, die gesagt haben, jetzt ist die Dritte Republik da. Aber man wird es dann retrospektiv vielleicht auch anders sehen. Wir müssen es nicht wie die Franzosen machen und alle zwei Jahre eine neue Republik verharzen.
Ja, es gab natürlich schon über Jahrzehnte, ich glaube, Haider hat auch schon die Dritte Republik ausgerufen und weiß Gott noch wer. Nur erstens habe ich recht. Und zweitens, das ist ja jetzt wirklich tatsächlich nur eine Frage, wie man solche Begrifflichkeiten ansetzt. Die Tatsache, dass die Macht von ÖVP und SPÖ immer gemeinsam jedenfalls eine Koalition bilden zu können, egal wer sonst noch antritt und was so passiert in der Republik, immer eine Mehrheit zu haben, auf die man zurückfallen kann, diese Zeit ist einfach vorbei. Und ob man das jetzt Zweite Republik, Dritte Republik oder sonst wie nennt, ist eigentlich eine Luxusfrage. Ich finde eher, wie wir das auch schon letztes Mal diskutiert haben, als jemand vergessen hat aufzuzeichnen.
Als Hintergrundgespräch.
Hintergrundgespräch, genau. Ich finde ja eher, wie wir das eben schon besprochen haben, dass es Österreich erst richtig zu einer Republik macht, dass es jetzt wirklich mehr Möglichkeiten gibt, einfach Regierungen zu bilden und man vor der Wahl einfach nicht weiß, was sich nach der Wahl ausgehen wird. Oder wie jetzt, wie wir das aufnehmen, gerade auch nach der Wahl noch nicht wissen, was die nächste Regierung sein wird. Weil das unterscheidet einfach diese Wahl von sehr, sehr vielen Wahlen vorher, dass man am Tag nach der Wahl fast immer gewusst hat, was kommt jetzt. Und ich habe keine Ahnung, wie die nächsten Wochen sich in den Parteien, zwischen den Parteien, und dem Bundespräsidenten entspinnen werden. Und das finde ich total spannend. Und im republikanischen Sinn, Wechsel an der Macht, wunderschön.
In den 70er Jahren hat man sicher auch rätseln können, welchen Landwirtschaftsstaatssekretär der Kreisky auswechselt.
Ich habe ja von der Regierung gesprochen, Moritz.
Ah ja, danke.
Ich weiß, du bist nicht so auf du und du mit der Verfassung. Ja.
Boah, da ruhe auf den billigen Plätzen. Können wir noch kurz über die Problematik sprechen, dass der Herr Bundespräsident Bundesminister ohne Portefeuille in eine einstweilige Bundesregierung beruft? Ich finde das problematisch. Und die Staatssekretäre ja, und, übrigens und noch mehr. Dass
der Bundeskanzler ein Krisenkabinett einberuft, wegen der Krise im Nahen Osten derzeit, und das aber kein Krisenkabinett nach dem neuen Krisensicherheitsgesetz ist. Weil ansonsten dürfte Werner Kogler nicht mehr teilnehmen, der ja nicht mehr Vizekanzler ist jetzt. Aber nur der Vizekanzler ist qua seiner Funktion neben dem Bundeskanzler.
Warum ist Herr Kogler nicht mehr Vizekanzler?
Weil es eine einstweilige Bundesregierung ist. Und die einstweilige Bundesregierung kennt eigentlich weder den Vizekanzler noch Bundesminister ohne Portefeuille oder im Bundeskanzleramt noch Staatssekretäre. Aber irgendwann hat irgendwer entschieden, dass eine einstweilige Bundesregierung zwar keinen Vizekanzler mehr kennt, aber doch noch Bundesminister ohne Portefeuille und Staatssekretäre. Dass man jetzt einfach eine Entschließung des Bundespräsidenten, die für die vorherige Bundesregierung gegolten hat, okay, da kann ich noch drüber hinweg, auf die nächste anwendet, von mir aus. Aber dass man einfach jetzt, naja, lassen wir es bleiben. Ich mache dieses Fass nicht mehr auf, das hat man ja dann
eh. Ja, aber du hast völlig recht natürlich. Es ist natürlich eine unglaubliche Ignoranz unserer Bundesverfassung durch die obersten Organe des Staates, dass das so ist. Aber andererseits ist es wirklich so schlimm.
Es ist halt Geld. Die kassieren jetzt alle weiter. Wer braucht noch Staatssekretäre?
Ich habe gehört, wir haben ja kein Budgetloch und Geld wie heute.
Joi.
Das mit dem Geld finde ich insofern interessant, als ich noch politisch sozialisiert wurde in einer Zeit, als man ständig von Sparpaketen gesprochen hat. Ich wage mich auch erinnern zu können, dass auf der Wiener Kärntner Straße zum Beispiel so ein Zähler war, der war installiert auf einer Hausfassade mit, wie das Budget und eben dieses, wie das der Krasser genannt, glaube Null Budget oder Null Defizit, das war irgendwie, und da war dieses große Wort Null Defizit und eben man spart und schafft vielleicht sogar einen Budgetüberschuss.
Dafür hat das Dorotheum verkauft.
Irgendwie jetzt ist so ein bisschen von der Stimmung her das Gefühl, naja, Schulden kann man eh immer machen und die muss man eh nicht zahlen und das Geld kommt eh aus dem Nichts, Fiat Money, es werde Geld. Also da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, diese Debatte rund um Schulden und nachhaltiges und ausgeglichenes Budget, die ist in den letzten Jahren auch gestorben. Vielleicht auch so ein Merkmal der nahen Dritten Republik, eine, in der das Geld aus dem Nichts kommt.
Ja, ich meine, das ist du hattest natürlich immer Parteien, die gesagt haben, es ist alles kein Problem und Budgetdefizits regeln sich ja eh von selber, wenn wir nur genug Produktivitätswachstum haben gleichzeitig und solange unser BIP wächst, ist es überhaupt kein Problem, Schulden zu machen. Und ich finde ja, in Wirklichkeit haben wir mit diesen EU-Regeln, die im Rahmen der Euro-Einführung beschlossen worden sind, den Fiskalregeln, eh einen relativ klugen Pfad vorgegeben, dass wir nicht über diese 3% Budgetdefizit kommen sollten und die Staatsverschuldung langfristig irgendwie sich reduzieren sollte, was ja durch Inflation sowieso teilweise automatisch passiert. Das ist ja kein ganz falscher Befund, vor allem in Krisenzeiten, dass man eben Geld in die Hand nimmt, um auch die Wirtschaft am Wachsen zu halten oder alles. Man muss da jetzt nicht sklavisch an einem Nulldefizit, einem nominalen Nulldefizit festhalten. Aber es ist halt eine Tatsache und das ist, finde ich, ein Problem, dass der Staat jetzt wirklich seit Jahren, seit 2020, wirklich signifikant mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Und dass er auch gleichzeitig keine Perspektive hat, wie er das in absehbarer Zeit unter Kontrolle kriegt. Unser langfristiger Budgetpfad, ihr kennt es denn alle, sieht vor, dass wir bis 2030 in der Gegend weiterhin Schulden machen in dem Ausmaß. Und ja, gleichzeitig haben wir das Problem, dass unsere Wirtschaft derzeit nicht wächst, sondern schon das zweite Jahr in Folge schrumpft und gerade ist die Prognose herausgekommen, dass sie wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder schrumpfen wird. Und das ist natürlich ein riesiges Problem.
Wenn ich ein Zyniker wäre, was ich natürlich nicht bin, würde ich sagen, wir sanieren einfach das Pensionssystem über E-Bikes. Fast jeder E-Bike-Tote ist in Pension. Und wenn wir jedem Pensionisten ein gratis E-Bike geben, was ja eigentlich, muss ich sagen, von der Verteilungspolitik her der österreichischen Bundesländer und der Bundesregierung her perfekt ins Portfolio passen würde, dann könnte man mit den E-Bikes schon viel anrichten. Aber ich bin ja kein Zyniker.
Aber Moritz, da muss ich ganz kurz einhaken. Wir haben damals, du erinnerst dich, vielleicht zumindest, bei Addendum versucht herauszufinden, ob Raucher für das Budget besser oder schlechter sind, weil sie eine kürzere Lebenserwartung haben. Also ob es nicht Sinn machen würde, wenn die Regierung sagen würde, raucht's doch bitte mehr, weil dann sterbt ihr früher und kostet weniger, weil ihr nicht so lange in Pension seid. Und da sind wir drauf gekommen, dass es unterschiedliche Studien gibt und es sich so schwer sagen lässt, weil ja trotzdem Menschen, wenn sie Krebs haben, wiederum sehr viel Geld kosten. Also dass es nicht so eindeutig ist und da könnte ja auch sein, wenn zum Beispiel die Leute bei den E-Bikes nicht so stürzen, dass sie gleich sterben, sondern eben behandlungsintensiv einige Jahre vielleicht Kosten verursachen, dass das vielleicht nach hinten losgehen könnte.
Die Raucheruntersuchung war wahrscheinlich einer der Gründe, warum er uns zutrat hat. Und die E-Bikes, ja, ich glaube, die sind letaler als Zigaretten, da liegst du nicht so lange im Spital. Aber man soll ja wirklich nicht zynisch sein.
So gesehen könntest du da sagen, wir könnten ganz Österreich einfach zwangsweise nach Wien absiedeln, weil dort ist die Lebenserwartung am geringsten und dementsprechend wird es billiger für den Staat, wenn alle in Wien leben.
Cum hoc ergo propter hoc. Das ist der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation.
Wir sollten vor allem alle Frauen nach Wien schicken, weil da gibt es kein Gender Pay Gap und dann können sie das Budget sanieren.
Ja, wobei gleichzeitig in Wien die Erwerbsquote der Frauen am geringsten ist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, und die der Männer auch ist auch sehr niedrig, aber die Frauen, die hakeln, die verdienen mehr als die Männer, weil die Männer die keine höhere Ausbildung haben.
Das liegt vor allem daran, dass in Wien eben die ganzen Bundesbediensteten sind, wo sie zum Beispiel bei den Richterinnen in der Mehrheit sind mittlerweile und dort natürlich relativ gut verdienen.
Ja, und wie ich letzte Woche nicht gesagt habe, mit 65 erst in Pension gehen. Im Gegensatz zu überall sonst.
Ruhestand.
Stichwort letzte Woche. Du hast auch etwas Interessantes gesagt, was sich auch verändert hat beim politischen System, nämlich, dass es zumindest theoretisch, wie wir jetzt wissen, möglich ist, auch als Kandidat aus dem Nichts, wie das ja bei Herrn Vlasny bzw. Vlasny der Fall ist, zumindest theoretisch ins Parlament kommen zu können. Ohne großem Apparat, aber dafür mit vielleicht Sexappeal im wahrsten Sinne des Wortes, großer, schlanker, tätowierter Mann mit spannender Mähne, der mit einem, sagen wir zum Beispiel, YouTube-Kanal oder eben über TikTok oder über Instagram oder alles gemeinsam genug Menschen dazu bringt, die sagen, ich wähle ihn, weil er gefällt mir, er ist anders.
Es ist ein blödes Beispiel, weil es ja eben dort nicht so war. Ne?
Ich habe auch gesagt, theoretisch, weil es gab ja Umfragen noch vor einigen Monaten, da stand das bei 6-7%, also die Möglichkeit
du
besteht.
Du hast natürlich recht, das ist eine dieser Erscheinungen, weil wir haben gesehen, wie ein anderer Mann mit großem Sexappeal, Frank Stronach, das vor circa 10 Jahren geschafft hat.
Ich habe schon geglaubt, du redest von Pilz.
Die haben alle irgendwie dieselben Probleme, oder? Wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen, aber
wir wollen den kanadischen Strafverfolgungsbehörden nicht vorgreifen.
Genau. Ja, aber Herr Stronach hatte zumindest Geld. Also der Vlasny hat jetzt auch Geld, aber der Herr Stronach hatte zumindest sehr viel Geld. Aber der Herr Vlasny hat zumindest gezeigt, man muss jetzt nicht ein Millionär sein, der ein großer Autozulieferer ist, sondern es reicht auch, wenn man vielleicht gehobener Mittelstand ist und kreativ ist und anders als die anderen, weil gerade bei der Präsidentschaftswahl. Gut, es reicht nicht anders als die anderen und auch mehr Politik-Phrasendrescher, also gut darin sein, auch Phrasen zu dreschen, also mehr Substanz, sagen wir so, oder wahrgenommen zu werden, dass man auch eine gewisse Substanz hat.
Ja, Substanz würde ich der Bierpartei jetzt nicht unterstellen, aber
da ich sage ja mehr recht. Substanz.
Das ist durchaus ein Trend, dass man sieht, okay, man braucht nicht mehr diese etablierte Parteistruktur, um vor allem in der Weite des Landes, wo sie Wahlen halt entscheiden, Stimmen zu erhalten. Also in Niederösterreich, sagen wir es, wie es heute ist. Du brauchst nicht mehr in jeder Gemeinde Boots on the ground, um dort einfach Stimmung zu machen, um dort wahrgenommen zu werden überhaupt einmal und Leute, die von Tür zu Tür gehen und sagen, hey, bitte wählt uns doch, wir sind super. Das brauchst du offensichtlich nicht mehr. Das hat Stronach bewiesen, das haben die Neos bewiesen, die es ja auch erst vor 10 Jahren, 11 Jahren in den Nationalrat geschafft haben. Und ich finde tatsächlich, das hat auch Vlasny bewiesen, bei der Bundespräsidentenwahl und vor allem irgendwo im Gerd Christ, die auch eben von keiner der etablierten Parteien irgendwie beworben oder protegiert worden ist, sondern aus dem Stand, schlag mich tot, 18-19% der Stimmen erreicht hat. Knapp weniger als Alexander van der Bellen, aber es war nicht viel Unterschied. Und das ist tatsächlich, glaube ich, schon eine Erscheinung dieses Medienwandels, der in Österreich, wie fast alles, ein bisschen später aufgeschlagen hat, dass erstens seit mittlerweile irgendwo um die 25, 30 Jahre Privatsender, Radios, Fernsehen gibt, dass es inzwischen eben die digitalen Medien gibt, mit denen man zum Beispiel Podcasts, aber auch TikToks und irgendwelche Videos auf YouTube wahnsinnig leicht skalieren kann und damit potenziell Hunderttausende, wenn nicht Millionen potenzieller Wählerinnen und Wähler erreichen kann, ohne eine etablierte Partei zu sein oder sich irgendwie auf befreundete Medien verlassen zu können. Und das ist tatsächlich eine interessante Erscheinung, die ich gut finde.
Apropos, da gab es ja ein Interview mit Herbert Kickl, nämlich am 30. August 2024, wo er mit mehreren Medien auf einmal gesprochen hat. Und die erste Frage war, Herr Kickl, warum verweigern Sie sich Einzelinterviews und empfangen uns nur gemeinsam? Und er hat dann geantwortet, es ist klar, dass die Medien diesbezügliche Wünsche äußern, aber es gibt auch das Interesse des Politikers, mit wem er reden möchte. Da habe ich einen eigenen Zugang. Wenn sich die Interessen treffen, kommen wir zusammen, sonst nicht. Mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke gibt es einen Bedeutungsverlust der klassischen Medien, deshalb kommunizieren wir auch über andere Kanäle. Und dann noch die Frage als Folgefrage, haben Sie Angst vor kritischen Fragen? Sagt er, es gehört zur Politik, sich dem Interesse der Öffentlichkeit zu stellen, aber Sie wissen jetzt, es hat große Politiker gegeben, deutsche Kanzler, die mit bestimmten Medien gar nicht gesprochen haben. Also er braucht, und das lese ich zwischen den Zeilen eindeutig heraus, er braucht die kleine Zeitung, den Standard, die Presse, den Kurier nicht oder allenfalls nur wenig.
Den ORF auch nicht.
Außer er baut ihn um.
Ja, dann brauchen alle den ORF, aber es ist tatsächlich so, ja, man braucht klassische Medien nicht mehr, um Wahlen zu gewinnen. Und zwar eigentlich keine Partei mehr. Die ÖVP- und SPÖ-Wähler, die man früher vielleicht über klassische Medien gesichert hat, die sind so alt, wenn die Zeitung überhaupt noch lesen können, dann okay. Aber man gewinnt mit keiner Tageszeitung mehr eine Wahl, man gewinnt auch mit keinem Fernsehsender mehr eine Wahl, was ja einerseits für die Theorie vom Herrn Kickl spricht und andererseits wieder dagegen, weil er der Überzeugung ist, dass die klassischen Medien ja alle gegen ihn hetzen. Wie kann man es dann schaffen, Erster zu werden? Da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, trotzdem. Aber ich glaube eher, dass die eine Theorie vom Herrn Kickl, dass er es nicht mehr braucht, valider ist als die andere Theorie vom Herrn Kickl, dass alle ihm ins Knack treten und er deshalb nach unten runtergehalten wird.
Ja, also ich meine, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich glaube, Kickl hat natürlich recht, wie alle Politiker ist er leider Gottes nicht verpflichtet, dass er Medieninterviews gibt. Das enttäuschenderweise gibt es keine Bestimmung, die uns erlaubt, Politiker vorführen zu lassen zu Interviews. Wäre super, gibt es aber leider nicht.
Wer den Georg Renner nicht kennt, das meint er jetzt ironisch.
Mhm. Ja. Und wobei man, ja, nein, ich glaube, dass Kickl recht hat. Es ist tatsächlich so, wobei ich tatsächlich gerne untersucht hätte, in quasi einer Art AB-Test, in einem Österreich mit und einem Österreich ohne Kickels Omnipräsenz in den Medien, weil natürlich, auch wenn er nicht interviewt ist und jetzt nicht hingegangen ist zu den Zeitungen einzeln, waren die trotzdem voll mit ihm und seinen Stellungnahmen. Und da kann man jetzt lange darüber diskutieren, da gibt es diese ganze politische Medientheorie, soll man Leuten eine Plattform geben, die irgendwie gegen die eigenen Medien sind oder nicht. Und ich finde das alles todlangweilig. Zeitungen müssen interessant sein und gelesen werden und nicht Wahlen entscheiden. Ich würde ja sogar bestreiten, dass Zeitungen überhaupt irgendwann einmal einen ganz entscheidenden Einfluss auf Wahlen gehabt haben. Aber jedenfalls in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr.
Wobei Advocatus Diaboli gegen meine Theorie und deine Theorie, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung.
Ja gut, du bist aus Vorarlberg, da gewinnt man ohne bestimmte Medien überhaupt nichts wahrscheinlich.
Siehe Bundespräsidentenwahl und Ergebnis eines bestimmten Juristen und Verbreitungsgebiet der Kronenzeitung.
Ja, aber der hat was gekriegt, trotz
ja, eh, aber er hat
üppiger Bewerbung.
Es hat korreliert, 6%. Das ist das Spannende, er hat wirklich die Reihung der Bundesländer, wie sie die Krone beziehen, ist mit der Reihung seiner Wahlergebnisse ident.
Also du willst sagen, dass Tassilo Valentin in Vorarlberg am schlechtesten abgeschnitten hat, weil dort die Krone auch am wenigsten Meter hat,
genau,
oder Macht.
Aber er hat auch dort am besten abgeschnitten, wo die Krone am meisten Meter hat. Man möge mich korrigieren, aber ich glaube, es ist das Burgenland.
Ich möchte ganz kurz ein paar Zahlen einwerfen. Stichwort Medien und Parteienmedien und dann eben vor allem den Georg, aber natürlich auch immer den Moritz eine Frage stellen dazu, nämlich die FPÖ hat auf YouTube 217.000 Abonnenten und das ist im Vergleich zu allen anderen Parteien exorbitant viel. Also die SPÖ hat da 8.550 auf ihrem YouTube-Kanal, die ÖVP ist am allerschwächsten mit 1.500. Also das ist ja bitte weniger als die Austria Wien im Durchschnitt in ihr Stadion bringt. Die Neos haben 9.300, die Grünen 7.190, die Bierpartei 12.800 und die KPÖ 1.850. Also schon auffällig stark.
Die KPÖ hat mehr als die ÖVP.
Ja. Jetzt eben meine Frage an euch beide, aber vor allem an den Georg. Moritz kann ich ja immer fragen, kommt jetzt das Comeback von den Parteimedien nur auf digitaler Ebene, also eben Arbeiterzeitung und das, und es gibt ja auch schon Blogs von den Parteien selber und so weiter, wo die einfach sagen, wozu brauche ich da jetzt noch die österreichischen, zumindest die mittelgroßen und kleineren Medien, wenn ich mir eh meine eigenen mache, wo man mir keine unangenehmen Fragen stellt oder wo ich keine Angst davor haben muss, dass man meine Zitate aus dem Zusammenhang reißt oder verkürzt wiedergibt oder was auch immer.
Ich glaube, wir sind schon mittendrin. Die FPÖ ist dann natürlich Vorreiter und hat auch einen gewissen Startvorteil, weil, wie wir alle wissen, emotionalisierender Content, Content, über den einen wütend macht oder besonders stark freut, halt in allen sozialen Medien im digitalen Raum besonders gut zieht. Und natürlich spielt das populistischeren Parteien in die Hände. Deswegen tut sie die FPÖ, die halt vor allem auf die Emotion Wut setzt oder auf die Emotion Frustration setzt, im digitalen Raum natürlich sehr leicht. Und ja, das werden wir, aber natürlich probieren es alle Parteien da, diese neuen Parteimedien zu erreichen und blöd wären sie, wenn sie es nicht tun, weil es ist einfach vergleichsweise dafür, wofür Parteien sonst alles so Geld ausgeben, sehr, sehr billig und ein sehr, sehr effizientes Instrument, um ein paar tausend Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und wenn man das richtig macht, kann man damit natürlich zumindest mal sein eigenes Stammwählerpublikum absichern, wenn man einigermaßen digital affine Wähler hat, was wahrscheinlich nicht alle Parteien im gleichen Ausmaß haben, und andererseits potenziell neue Wählerinnen und Wähler durch, zumindest durch die Algorithmen oder durch Werbung erreichen. Werbung ist auch ein Faktor, der natürlich da reinspielt. Bei all diesen Rekordzahlen der FPÖ muss man halt sagen, dass die einen recht signifikanten Teil ihrer Parteiförderung eben da reinbuttern, da durch Werbung Reichweite zu kaufen. Das korreliert dann natürlich auch mit höheren Nutzerzahlen. Aber natürlich machen sie es auch gut, weil sie es auch gelernt haben, weil sie der Meinung sind, in den klassischen Medien, in den, wie sie es nennen, Mainstream-Medien, irgendwie schlecht behandelt zu werden und deswegen auf diese Plattform relativ früh ausgewichen sind. Und dann haben sie gemerkt, sie haben Erfolg dort und haben dort mehr rein investiert.
Und HC Straches Facebook-Account war ja mal ein Politikum. Da war die Frage, ist das jetzt seiner als Person oder eben der von der FPÖ, weil die FPÖ ja da auch dahinter gestanden ist.
Eigentlich überhaupt kein Politikum, eine spannende privatrechtliche Frage.
Auch spannende Frage, wer die Twitter-Accounts von Regierungsmitgliedern betreut. Machen das die Kabinette auf Kosten der Republik und posten dann dort Parteimeldungen? Auch das ist schon aufgeworfen worden und nicht ganz unspannend. Vor allem ist es dann eine Parteienfinanzierung durch beispielsweise das Bundeskanzleramt, wenn das Bundeskanzleramt einen Account des Bundeskanzlers betreibt, auf dem der Bundeskanzler ÖVP-Inhalte teilt.
Meine liebste Geschichte ist eher umgekehrt, wo nicht die Pressesprecher oder Social Media Beauftragten was gepostet haben, sondern wie anonymisiert ist der Pressesprecher eines, sagen wir mal, eher impulsiven Landesrates, hat mir irgendwann erzählt, dass er das erste
Mal gemacht hat. Aus.
Ich wollte gerade sagen, ja, es geht auch um Österreich. Also. Der hat immer gesagt, das Erste, was er in der Früh gemacht hat, war aufzustehen und zu schauen, ob der Chef auf Twitter irgendwas gepostet hat in der Nacht, in seiner Rage, und das dann schnell zu löschen, bevor es irgendwer sieht.
Apropos Rage und was du vorhin gesagt hast, eben welche Menschen man erreicht. Es fällt auf beim FPÖ-Wahlergebnis, dass sie 5,2% Nichtwähler sich holen konnte. Also Menschen, die wahrscheinlich davor, viele von ihnen zumindest, ich dachte, ich will keinen, eben, ich will keinen von denen, aber eben wirklich nicht als Partei, sondern eben gar nicht erst zur Wahl zu gehen. Und da konnte die FPÖ mobilisieren, weil es hat ja oft auch geheißen, dass gerade die FPÖ als Protestpartei viele Menschen nicht erreichen kann, die sowieso entfremdet sind vom politischen System. Und jetzt ist meine Zukunftsfrage, die könnte man in die neue Auflage von deinem Buch Die letzten Jahre der Zweiten Republik vielleicht aufnehmen.
Diesmal aber wirklich die letzten Jahre.
Genau. Was ist, wenn Menschen, die sich schon sehr weit vom politischen System entfremdet haben, dann aufraffen zu wählen und dann eben das Gefühl haben, jetzt habe ich extra gewählt und noch immer ändert sich nichts. Also entweder größere Enttäuschung oder noch größere Radikalisierung, oder kommt dann der FPÖ-Spin, der sagt, naja, schaut's, die Einheitspartei bestehend aus bestehend aus ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne lassen uns nicht mitregieren, die haben sich gegen uns verschworen, weil viele haben ja die Angst zu sagen, wenn die FPÖ jetzt wieder nicht eine Regierung ist, dass dann erst recht mehr Menschen noch für sie stimmen, bis sie irgendwann dann die 50% hat und keinen anderen mehr braucht.
Das haben wir jetzt ein bisschen zu viele Wenns drin. Lass es mir mal zerlegen. Erstmals, gehen wir erst einmal auf die Nichtwähler, die die FPÖ jetzt mobilisiert hat. Da muss man halt sagen, dass das wirklich eine Sondersituation ist dieses Jahr, weil die letzte Nationalratswahl war 2019 im Windschatten erstens von Ibiza und zweitens, glaube ich, für die FPÖ viel verheerender dieses Spesenskandals, wo die Staches offenbar sich Teile ihres Privatlebens finanzieren haben lassen.
Mein Take zu der ganzen Sache ist, das sind ja keine Nichtwähler, die aus dem Nichts kommen. Das sind ja FPÖ-Wähler, die 2019 nicht mehr zur Wahl gegangen sind aus Frustration und die jetzt zurückgekommen sind. Das heißt, auch die FPÖ hat einen harten Kern an Stammwählern, den sie an und für sich nur an die Nichtwähler verlieren kann, aber nicht mehr an andere politische Parteien. Die sind für andere Parteien nicht mehr erreichbar. Und das sind die Leute, die jetzt zurückgekommen sind. Das heißt, die FPÖ hat natürlich mobilisiert, aber sie hat jetzt nicht völlig apolitische Leute mobilisiert, sondern die Leute, die ihr grundsätzlich schon zugewandt sind und die jetzt wieder beschlossen haben, zu Wahlen zu gehen.
Bedingt. Also ich würde schon sagen, ich glaube, dass sie vor allem unter den jüngeren Menschen dieses Jahr sehr, sehr viele mobilisiert haben, die wahrscheinlich vorher noch gar nicht gewählt haben, also vielleicht auch nicht wahlberechtigt waren. Aber insgesamt hast du natürlich sicher recht. Man muss eben, wie schon erwähnt, diese Sondersituation des Jahres 2024 bei der FPÖ mitdenken, dass 2019 sie eben nach erstens der Ibiza-Affäre und zweitens wahrscheinlich in der FPÖ-Wählerschaft viel relevanteren Spesenaffäre Strache viele Wählerinnen und Wähler auch Richtung Nichtwähler verloren haben. Und die sind jetzt einfach zurückgekommen, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, hey, erstens geht's jetzt um was, zweitens wahrscheinlich ist der Kickl nicht so ein Typ, der sich mit unserem Geld, weiß nicht, seiner Frau Taschall kauft oder irgendwas. Und das, glaube ich, hat ihr da geholfen zu mobilisieren, in diesem Jahr ganz besonders bei den Nichtwählern.
Was man dem Kickl ja zugute halten muss und was eher untypisch ist für FPÖ-Chefs, ist, dass er nicht so glänzen will. Weil man hat ja sowohl beim Strache als auch beim Haider schon immer ein bisschen diesen pekuniären Glanz gesehen, sprich der Haider im Cabrio mit dem Schüssel, der Strache eben mit seinen Spesengeschichten und so, die haben schon auch gern Geld ausgegeben. Und jetzt hat man beim Kickl eher so dieses Austeritätsgefühl, oder? Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass der um sich herum einen großen, kostspieligen Hof hält.
Das würde ich auch so sagen.
Und es ist auch interessant dabei, dass, und das wird ja auch abgefragt, eben beim Foresight, bei der Wahlbefragung im Auftrag des ORF, die Top 10 Wahlmotive für die Wahl von jeder Partei. Und die FPÖ, und das wollen viele ja auch immer wieder nicht wahrhaben, ist eine Partei, die aus inhaltlichen Gründen gewählt wird. Also 45% haben bei den Top 10 angegeben, es sind die inhaltlichen Standpunkte. 11% haben dann gesagt, keine andere Partei wählbar. Und 9% haben gesagt, die Partei vertritt meine Interessen am besten, gefolgt von 7%, die sagen die Glaubwürdigkeit zur Partei, und ebenfalls 7%, die sagen klare Verhältnisse schaffen bzw. Klarheit. 4%, jetzt muss ich trotzdem alle vorlesen, haben gesagt, von der bisher gewählten waren sie enttäuscht. Auch 4% haben gesagt, die FPÖ soll in die Regierung. Dann 3% die bisherige Arbeiterpartei, 3% ich wähle immer diese Partei und 2% und damit eben der am wenigsten wichtige Grund von den 10 Wahlmotiven war der Spitzenkandidat allgemein. Und ich kann mich erinnern, wie der Haider bei der FPÖ dann irgendwann nicht mehr so an der Macht war oder eben mit der Strache da der neue Mann bei der FPÖ war, wie viele gesagt haben, ja, der kann das nicht, weil der Haider, der war so gescheit und Doktor der Rechtswissenschaft und er hätte nach Harvard gehen sollen und Universitätsassistent und wie man ihn da eben so in den Himmel gelobt hat und gesagt hat, der Strache, der Prolo aus Wien, der kann das nicht. Und dann war die FPÖ unter ihm auch erfolgreich. Und dann Strache weg und da hat man schon gut, und da hat auch alle gesagt, ja, der Kickl ist nicht dasselbe, der ist irgendwie klein und hat dann 3 Tage Bart und hat nicht das Charisma. Und man sieht einmal mehr, es geht nicht darum, wer für die Partei spricht, das haben wir bei der Europawahl ja auch gesehen. Der Wilimski ist jetzt nicht unbedingt der große Sympathieträger, nicht nur, weil er mich auf Twitter gedisst hat, sondern ganz allgemein, wenn man sagt, da geht es nicht darum, wie toll oder wie attraktiv in mehrfacher Hinsicht die Leute sind, sondern die FPÖ wird, wie natürlich andere Parteien auch, aber sie wird aufgrund ihrer inhaltlichen Standpunkte gewählt.
Auch
naja, die SPÖ, bei der sind es 29%.
Es ja, war diesmal okay, ein Ausnahmewahlkampf,
was das Thema diese betrifft. Befragung reden
ja, die Methodik können wir noch ansprechen, aber ich glaube, wir haben...
Grüne 63%.
Wir haben übrigens, diesmal...
Neo 46.
Die haben diesmal eine Wahl gehabt, wo einfach Spitzenkandidaten eine extrem untergeordnete Rolle gespielt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Herr Bundeskanzler noch der am meisten gezogen hat. Und das war so 10-15% bei den ÖVP-Wählern, die deshalb ÖVP gewählt haben. Spitzenkandidaten haben früher schon mal eine größere Rolle gespielt und man sieht es auch beim Herrn Kurz, ein attraktiver Spitzenkandidat und Attraktivität jetzt weit gefasst, kann schon ziehen. Und der Herr Kurz hat da, glaube ich, 50.000 Wählerstimmen von der FPÖ geholt und die waren drüben und sind bei ihm geblieben, weil die Leute den Kurz gut gefunden haben. Wenn es halt niemanden gibt, der so heraussticht, dann finden die Leute aber auch Inhalte gut.
Kann man das
gut
unterscheiden, Moritz? Kann man das unterscheiden?
Weil es ist auch schwierig.
Ja nicht gewählt worden, weil er so fesch
ja,
ist.
Ja, also wie du auch richtig sagst, es ist der richtige Typ mit der richtigen Verpackung und den richtigen Inhalten. Und es ist natürlich eine multifaktorielle Entscheidung, die man nicht so hinunterbrechen kann. Es ist ja eigentlich, ich mache auch gern solche Umfragen, einfach nur um zu sehen, welche Umfragen im Feld sind. Und dann kriegt man so Fragen mit, warum wählen Sie jetzt diese Parteien? Ich meine, erstens mal ist es das geringere Übel und zweitens 50 andere Gründe und jene Gründe dessen. Und es ist ganz schwierig, das jetzt auf eine Sache hinunterzubrechen und dann sagen, ja, die Frisur oder so irgendwas. Also wie du richtig sagst, es ist selten der eine Grund. Und so Umfragen, die einen zwingen, einen Grund anzugeben, haben natürlich schon diesen Bias drinnen.
Genau, das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Studie, dass du offensichtlich nur eine Antwort angeben konntest. Und ich meine, weil der Moritz den Kurz angesprochen hat, war es, dass der Kurz ein attraktiver oder wie auch immer ein Kandidat war, der reden hat können, meinetwegen, oder war es dieser inhaltliche Schwenk, der halt mit ihm personalisiert verbunden worden ist, dass er gesagt hat, hey, okay, die ÖVP ist jetzt für eine viel schärfere Migrationslinie nach dieser großen Krise 15-16. Ich glaube, das kann man ja nicht logisch trennen und ich weiß nicht, ob die Leute da wirklich so die großen intellektuellen Schichtüberlegungen haben, wie treffe ich meine Entscheidung, dass sie das ausdifferenzieren können, ob das jetzt der Kandidat war oder das tolle Programm oder was gab es noch für Gründe?
Also das Sora-Institut hat 2019 bei der Wahlanalyse eben dieselbe Frage gestellt. Man entscheidet sich ja aus verschiedenen Gründen für eine Partei. Wenn Sie einen Hauptgrund für Ihre Wahl nennen müssten, was wäre das? Und da war eben inhaltliche Standpunkte der Partei, Spitzenkandidat, bisherige Arbeit und so weiter und so fort. Und da war eben bei der ÖVP auffällig, dass 13% gesagt haben, der Spitzenkandidat soll Kanzler werden. 5% haben dann auch noch gesagt, Auftritte der Spitzenkandidaten in den TV-Debatten. Und damit sind wir dann bei insgesamt 18%. Und das war eben Auffällig war damals aber auch, dass ein noch höherer Wert bei den Neos war. Da haben 5% gesagt, dass die Beate Meinl-Reisinger, glaube ich, 2019 schon Spitzenkandidatin für die Neos Kanzlerin werden soll. Aber 18% haben als den einen Grund, den man sich aussuchen konnte, angegeben, ihre Performance in TV-Debatten. Sie war dieses Mal bei den TV-Debatten auch enorm stark. Ändert aber nichts daran, dass viele sie wahrnehmen als starke Kandidatin und die Neos trotzdem irgendwie diese nicht über 10% kommen dürften. Und ich kann mich erinnern, noch bei Liv-Zeiten hat es irgendwie immer diesen Mythos gegeben, es gibt eine 10% gläserne Decke für liberale Parteien in Österreich, weil wir eben nicht dieselbe liberale Tradition haben wie andere Länder, wenn wir überhaupt eine haben. Ja, wir haben vielleicht eine 1848, aber diese liberale Tradition ist halt aufgegangen in der Tradition, die jetzt eher FPÖ-Tradition ist.
Wenn da man hast so du dazwischen sieht. Viele Jahrzehnte weggelassen, aber ja.
Ja, wir haben keine richtige, genuin liberale Tradition. Die konnte sich in der Zweiten Republik zwischen Schwarz und Rot einfach nicht herausbilden und etablieren.
Eben, wie du richtig gesagt hast, unser Problem ist, dass unsere Liberalen alle Antisemiten worden sind.
Mein großes Problem mit liberalen Parteien generell ist, dass man davon ein positives Bild vom Menschen und vom Bürger braucht. Und das bin ich einfach skeptisch. Ich weiß nicht, ob man die Leute wirklich sich selber überlassen kann.
Da ich ja in der Nähe der Schweiz wohne, finde ich es immer extrem lustig, österreichische Politik mit Schweizer Politik zu vergleichen und auch die Verzweiflung der jeweiligen Länder zu sehen. Zum Beispiel in der Schweiz war jetzt das Thema, die Gesundheitskosten steigen und daran müssen die Sozis schuld sein, weil die haben das entsprechende Ressort im Bundesrat. Die Gesundheitskosten steigen in ganz Europa und in der Schweiz wahrscheinlich noch am wenigsten, weil das ist der einzige Nicht-Sozialstaat. Vielleicht
ja, vor allem da sterben die Leute ja freiwillig ja,
mit 70. Es ist halt schon amüsant, für die Schweizer ist halt Links- oder Sozialstaat ganz woanders angesiedelt als bei uns. Und das, was bei uns die Neos abdecken, wäre in der Schweiz wahrscheinlich eher eine sozialdemokratische Partei. Ich glaube, die Neos sind den Leuten oder vielleicht die Meinl-Reisinger schon sympathisch, aber jeder hat Angst, dass die einem die Förderung streicht. Und die Schweizer würden sagen, was ist eine Förderung? Also jetzt vielleicht abgesehen von der Landwirtschaft, aber es ist schon, ja. Es gibt schon massive Unterschiede in dieser Wahrnehmung auch. So Dinge wie, ja, soll man jetzt eine 13. Pension einführen in der Schweiz? Das haben sie jetzt tatsächlich gemacht. Und dann waren da, glaube ich, auch die Warnungen vor den österreichischen Verhältnissen da. Ausgabentechnisch sind die sehr zurückhaltend, weil in der Schweiz ein Bewusstsein dafür da ist, dass man das eigene Geld ausgibt. In Österreich ist der Staat ja eigentlich eher ein Fremdkörper, den man aussackelt, wenn er sich gerade nicht rühren kann.
Apropos, was haltet Sie eigentlich von der Volksinitiative, die jetzt dank des FPÖ-Siegs natürlich wieder Chancen auf Realisierung hat? War ja 2017 auch im Regierungsprogramm.
Die Volksinitiative, die dem, wie es der VfGH schon in mehreren Erkenntnissen geprägt hat, repräsentativ demokratischen Grundprinzip der Bundesverfassung widersprechen würde.
Aber jetzt, du musst mich nicht überzeugen, ich halte eh nichts davon, aber ein sehr kluger Twitter-Follower hat mich deswegen gedisst und hat gesagt, meine Skepsis sei völlig unberechtigt und deswegen würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
Ja, ich weiß, es gibt auch kluge Menschen, die dem anhängen und ich muss gestehen,
das Schlimmste war, einem kluge Menschen widersprechen.
Ja, ich war früher tatsächlich auch eher noch ein Fan davon, es hat bei mir merklich abgekühlt.
Auch mein Menschenbild war schon einmal ein positiveres.
Da soll ich mit den Leuten einfach nicht reden, oder? Ich sage immer, der Mensch ist gut, aber die Leute sind da gefrasst.
Die Hölle, das sind immer die anderen.
Wir Niederösterreicher, die sich flammend für das Atomkraftwerk Zwentendorf aufgesprochen haben und dann an den Vorarlbergern und deren Widerstand dagegen gescheitert sind, sind natürlich gegen solche demokratischen Spielereien.
Die sind wohl hauptsächlich hingegangen, weil sie den Kreisky loswerden wollten.
Und nicht einmal das geschafft.
Apropos demokratische Spielereien, ich möchte jetzt vielleicht ganz kurz noch vorspielen den Herrn Bundespräsidenten mit einer Wortmeldung zu, wie geht's denn jetzt weiter?
Das wird nun meine Aufgabe als Bundespräsident sein. In Artikel 70 Absatz 1 der Bundesverfassung heißt es, der Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die übrigen Mitglieder der Bundesregierung werden vom Bundespräsidenten ernannt. Diese Ernennungen setzen offensichtlich ein gewisses Vertrauen in die handelnden Personen voraus. Wie geht es nun unmittelbar weiter? In der kommenden Woche wird die amtierende Bundesregierung ihren Rücktritt anbieten. Ich werde sie daraufhin mit der Fortführung der Verwaltung bis zur Ernennung einer neuen Bundesregierung beauftragen. Danach werde ich Gespräche mit allen im Nationalrat vertretenen Parteien führen und dabei werde ich versuchen auszuloten, welche tragfähigen Kompromisse es geben könnte. Wer mit wem kann und wer was will, für Österreich. Bis bald und für heute noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Ist doch schön, oder? Wenn der Bundespräsident da ein bisschen da so die Verfassung gewissermaßen runterdekliniert.
Ja, er hat nicht nur die Verfassung runterdekliniert, er hat natürlich eine schöne Käseglocke über das Brandfeuer der FPÖ gestellt.
Was willst du damit sagen?
Na, einerseits hat er gesagt, es setzt ein gewisses Vertrauen voraus. Er hat einmal die Verfassung zitiert, was auch nicht schlecht ist, weil das ist ja der, kann man ja jetzt, wenn man die Verfassung abschreiben müsste aus dem, was der Herr Kickl über die Regierungsbildung gesagt hat im Wahlkampf, würde man wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis kommen als das, was im BVG steht. Also gut, wenn es mal einer vorliest. Und der zweite Punkt, den hast du jetzt nicht eingespielt, aber der war auch nicht unwesentlich, ist, man braucht für eine stabile Regierung eine Mehrheit im Nationalrat, und eine Mehrheit im Nationalrat, das ist nicht 10%, das ist nicht 20%, das ist 50% plus eine Stimme, und auch das sollte man berücksichtigen.
Ich würde auch sagen, es ist mehr als 50% plus eine Stimme, aber das ist eine Diskussion.
Eine Stimme im Nationalrat, ich meine jetzt nicht von den Wählern.
Naja, ich meine, ich spreche auch vom Nationalrat. Ich glaube, weil
also, ja,
ich würde
also,
SPÖ plus ja, ÖVP mit 92 Mandaten für ein Himmelfahrtskommando halten.
You win this one.
Ich möchte nur kurz anmerken, weil du gesagt hast, ich habe es nicht eingespielt. Das ist ein Ausschnitt, den Puls 24 News zusammengestellt hat, den ich hier zitiere gewissermaßen und der deswegen
auch auf YouTube
verlinkt ist in den Shownotes, ganz genau.
Der ORF hätte es auch gehabt, Ralf.
Ja, in einer Republik hat halt niemand ein Exklusivrecht auf den Bundespräsidenten, und nachdem Puls 24 das so schön mundgerecht für Instagram zusammengeschnitten hat, habe ich es einfach übernommen. Und in dem Zusammenhang vielleicht nur ganz kurz, weil wir ja auch ein Bildungspodcast sind, was passiert denn jetzt und warum kann nicht eigentlich jeder Regierung werden? Warum kann es nicht eine FPÖ-Alleinregierung geben oder warum kann es nicht eine sogenannte Minderheitsregierung geben? Warum braucht man da immer eine Mehrheit?
Braucht man eh nicht. Wir hatten zum Beispiel die Frau Bierlein, die meiner Erinnerung nach keine große Mehrheit an Parteien hinter sich versammelt hatte, oder? Gott hab sie selig.
Sie war so umtriebig, dass niemand gedacht hätte, dass man sie stürzen sollte.
Richtig. Also der Bundespräsident könnte dich, Ralf, zum Bundeskanzler ernennen und du hast meines Wissens auch keine Mehrheit.
Und warum tut er das nicht?
Musst ihn fragen.
Weil du bei der Sicherheitsdoktrin schon so versagt hast.
Aber jetzt mal realistisch, wie gesagt, wir wollen ja auch ein Bildungspodcast sein.
Hey, ja.
Ich weiß, ihr dekliniert das regelmäßig runter, aber ja, tun wir es trotzdem.
Also, oder soll ich? Der Nationalrat, die Bundesregierung und Nationalrat haben nicht unmittelbar miteinander zu tun. Es ist nicht wie in Deutschland, wo, wie du weißt, der Bundestag heißt das, glaube ich, dort das Parlament, den Bundeskanzler direkt wählt und quasi ein konstruktives Vertrauensvotum braucht, damit der Bundeskanzler werden kann. Bei uns ernennt der Bundespräsident ein Kaiser in der Verfassung, wie es, glaube ich, Manfred Wählern nicht betitelt hatte.
Kein Kaiser in der Verfassung.
Ja, kein Kaiser in der Republik.
Kein Kaiser in der Republik.
Ja, genau. Kein Kaiser in der Republik, danke, ja, richtig. Trotzdem ernennte er ihn aus seinen eigenen Deliberationen heraus, den oder die Bundeskanzlerin, wen er für richtig hält. Und der Nationalrat hat dann nur die Option, mit einer einfachen Mehrheit den Bundeskanzler wieder in die Wüste zu schicken, also durch ein Misstrauensvotum ihn und eventuell auch die Regierung abzuwählen. Und dementsprechend ist es natürlich vorteilhaft, wenn der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin schon mit einer bestehenden Mehrheit im Nationalrat zum Bundespräsidenten kommt, weil dann muss der Bundespräsident nicht die Angst haben, dass der am nächsten Tag gleich wieder rausgeschossen wird.
Und warum macht man zum Beispiel keine Minderheitsregierung? Oder könnte man eh? Was spricht denn da dagegen?
Weil jede Minderheitsregierung natürlich immer, im Schach sagt man, speist bei Hofe. Also der kann am nächsten Tag der Kopf rollen, wenn die alle anderen Oppositionsparteien sagen, so, wir wollen die weghaben, dann sind sie halt weg, sobald ein Misstrauensvotum stattfindet. Und das ist halt kein besonders stabiles Setting. Man kann natürlich irgendwie Deals machen mit, hey, okay, ihr duldet uns, wie man so schön sagt, und stimmt nicht gleich beim Misstrauensvotum mit gegen uns und dafür kriegt es kleinere Zugeständnisse. Nur mir erschließt sich nicht ganz, warum eine Partei dazu Ja sagen sollte, wenn sie auch darauf drängen könnte, ja, dann nehmt uns halt quäligst in die Regierung und gebt uns ein paar Ämter.
Ich sage einmal, Minderheitsregierungen sind auch in politischen Systemen erfolgreicher, in denen Neuwahlen mit einer gewissen Schwäche daherkommen, also wo sie weniger attraktiv sind.
Genau, ich habe es letzte Woche, glaube ich, besprochen mit den Schweden, die das wieder starten.
Bei den Schweden ist es so, dass da die, wann eine Neuwahl stattfindet, die Legislaturperiode nur so lang dauert, wie die Legislaturperiode, die es davor im Amt befindlichen Reichstags gedauert hätte. Sprich, man kann nicht einfach, wir machen jetzt 5 neue Jahre, sondern man hat dann halt den Rest der ursprünglichen Legislaturperiode. Und da überlegt man sich dann schon genau, ob man jetzt die Minderheitsregierung stürzt oder ob man noch 2 Jahre wartet.
Zurück zur Mehrheitsregierung. Jetzt haben wir 2 große Fragen. Die eine ist, muss rein politisch, nicht verfassungsrechtlich, der Bundespräsident automatisch dem Vertreter der stimmenstärksten Partei, der den Volkskanzler Anspruch stellt, den Auftrag zur Regierungsbildung geben? Erste Frage. Und zweite Frage, muss jemand aus den Reihen der stimmenstärksten Partei automatisch Nationalratspräsident werden?
Ah, das ist was, wo wir jetzt, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sind. Da können wir jetzt einen Konflikt reinbringen, Moritz.
Oh ja, bitte, fang du an.
Also rechtlich, glaube ich, sind wir uns eher alle einig, dass es beides nicht sein muss, sondern eben freie Wahl ist, sowohl des Bundespräsidenten als auch des Nationalrats, wenn es zu seinem jeweiligen Kanzler bzw. Präsident macht. Ich finde aber politisch sollte es in beiden Fällen grundsätzlich mal die stärkste Partei die Chance bekommen. Beim Bundespräsidenten einfach aus der Erwägung heraus, dass ich ja schon finde, auch wenn wir es zuerst anders gesagt haben, dass der Bundespräsident ein bisschen so über der Tagespolitik schweben sollte, als das Staatsorgan, das das alles irgendwie zusammenhält und zumindest den Nimbus des neutralen Schiedsrichters hat, der über allem drüber schwebt. Und ich finde, da sollte zunächst einmal der oder diejenige, in dem Fall derjenige, Herbert Kickl, dessen Partei die Wahl gewonnen hat, die Chance bekommen, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Und ob dazu jetzt der Bundespräsident einen eigenen Auftrag erteilen muss oder ob er gleich sagt, hey, okay, macht euch heute das aus und wer als Erster mit einer Mehrheit zu mir kommt, der wird, ist dann eher eine untergeordnete Frage. Aber ich finde schon, dass der Bundespräsident da dem Stimmstärksten, der stimmstärksten Partei diesen Auftrag erteilen sollte. Und zum Nationalratspräsidenten, um das auch gleich auszuführen, ich halte das Amt in seiner Machtfülle ja für ein bisschen problematisch fast, dass es nicht abgewählt werden kann, dass es überhaupt keine Abwahlmöglichkeit gibt und dass es mit Ausnahme der Auflösung des gesamten Nationalrats und der Anordnung von Neuwahlen durch den Bundespräsidenten auch keine Safeguard gibt gegen einen Missbrauch dieses Amts für zu mächtig. Aber ich glaube trotzdem, dass die stärkste Partei, wie das in den letzten Jahrzehnten immer Sitte war im Nationalrat, Usance, sagt man so schön, der stärksten Partei das Amt zustehen sollte. Und wenn die einen vernünftigen Kandidaten, eine vernünftige Kandidatin nominiert und jetzt nicht irgendwann ihren Verschwörungstheoretiker, die ja die FPÖ auch in ihren Reihen hat, dann sollte man ihr das machen lassen.
Moritz?
Der Herr Bundespräsident ist in der Ernennung der Bundesregierung völlig frei. Und der Herr Bundespräsident ist natürlich wohlberaten, eine Bundesregierung zu ernennen, die eine Mehrheit im Nationalrat hat. Ob der Herr Bundespräsident einen Regierungsbildungsauftrag, den es in der Verfassung überhaupt nicht gibt, erteilt oder nicht, ist eine Frage der politischen Gestaltung. Das Bundesverfassungsgesetz lässt da Luft zum Atmen. Es geht davon aus, dass die Leute miteinander reden und Staatsorgane miteinander interagieren. Was ich für problematisch halte, ist, wenn man dem Herrn Bundespräsidenten andichtet, er wäre verpflichtet, irgendwen mit irgendwas zu beauftragen. Und das war ja sichtlicherweise die Strategie der FPÖ der letzten Monate, so zu tun, als gäbe es ein extramorales Verfassungsrecht, eine Realverfassung, die das BVG eigentlich schon längst abgeschafft und umgeschrieben hat, die der FPÖ ein heiliges Recht einräumt, einen Regierungsbildungsauftrag zu bekommen. Das ist nicht der Fall, abgesehen davon, dass es, wie gesagt, den Regierungsbildungsauftrag gar nicht gibt. Strategisch ist der Herr Bundespräsident natürlich wohlberaten, dem Herrn Kickl einen unter Anführungszeichen Sondierungsauftrag zu geben, den er nicht erfüllen kann, weil niemand mit ihm koalieren wird.
Da wünsche ich dann ganz. Vermehret euch.
Ja, genau. Man soll die Leute dann durchaus auch mit den Realitäten konfrontieren, die sie bis jetzt abgestritten haben. Sehr verwunderlich finden, wenn die ÖVP es als attraktiver empfindet, den Vizekanzler unter Herrn Kickl zu stellen, als den Bundeskanzler in einer Dreierkoalition. Man soll niemals nie sagen bei der ÖVP, aber nachdem ja ihr Machtinstinkt in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus ausgeprägt war, würde ich schon eher auf die andere Alternative pochen. Natürlich gelingt es dem Herrn Kickl viel leichter, sich als Opfer des Establishments zu inszenieren, wenn der Herr Bundespräsident herkommt und sagt, mit dem schon mal gar nicht, der kann sich gleich schleichen. Und deshalb wird er das auch nicht tun, Und deshalb wird dieses Spiel, das jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, als wenn wir es alle wie Erwachsene führen würden, stattfinden, dass der Herr Kickerl jetzt einmal in der Gegend herumsondiert und wenn die ÖVP nicht irgendwie wahnsinnig wird und dem Nehammer ein Messer in den Rücken drückt oder der Nehammer das Gefühl hat, Bundeskanzler ist eh nichts für mich, dann wird das wahrscheinlich eher nichts werden und dann schauen wir sich um Alternativen um. Wie der Georg vorher richtig angesprochen hat, vermutlich eher eine Dreierkoalition, weil 50% plus eine Stimme oder 50 und ein Mandat oder wie im Nationalrat eben die berühmten 93 sind, oder? Nein, 92. Das ist zwar eine Mehrheit, aber wenn einer krank ist, hat man ein Problem.
Ja, krank ist, ist das eine, aber wenn es ein Landeshauptmann einmal anruft und sagt, hey, da stimmst du aber sicher nicht mit, das ist das realistische Problem.
Ein anderes Thema ist der Nationalratspräsident, das sehe ich tatsächlich wie der Georg. Ich halte dieses Amt für zu mächtig und problematisch in der Beziehung. Aus der österreichischen Geschichte heraus wissen wir, dass es keine gute Idee ist, keinen Nationalratspräsidenten zu haben. Es wäre vermutlich, ja, Ralfi, was du willst jetzt, dass ich erkläre, was 1933 passiert ist.
Nein, ich wollte jetzt sagen, aber für das gibt's ja eine Regel. Wenn alle drei gemeinsam zurücktreten, dann wird der älteste in Wien anwesende Abgeordnete verpflichtet, ohne Aufforderung von sich aus tätig zu werden, den Nationalrat einzuberufen und Präsidentenwahlen vorzunehmen.
Das stimmt, da hast du gut gesagt, aber man will ja nicht jede Sicherung im Kasten springen lassen. Deshalb halte ich es schon grundsätzlich für gut, dass man dieses Präsidium nicht ganz aus der Welt schießt.
Wer ist denn eigentlich der älteste Abgeordnete in der nächsten Legislaturperiode?
Ich habe mir das als der verdammte Nerd, der ich bin, tatsächlich in den letzten Legislaturperioden immer wieder mal ausgerechnet. Diesmal habe ich es noch nicht gemacht, weil ja noch nicht klar ist, wer welches Mandat genau
annimmt. Ich glaube, der ist wieder drin. Der ist, glaube ich, ein heißer
Wenn er wieder Kandidat. Drin ist, dann aber ist er ziemlich sicher der Älteste.
Drin ist er, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob er der Älteste ist.
Ich bin ja sehr froh, dass Österreich diese Tradition, die es in Deutschland leider Gottes gibt, mit diesen schwindlichen Alterspräsidenten nicht hat, wo dann die ganzen extremistischen Parteien irgendwelche absurden Kreise ins Rennen schicken, einfach nur damit sie den Alterspräsidenten stellen können. In Vorarlberg haben wir übrigens ein ähnliches System, da beruft der ranghöchste noch in den neuen Landtag gewählte Präsident ein, wenn keiner mehr angehört, dann der Älteste. Aber um auf das Thema zurückzukommen, eine Lösung, um diese Allmachtsfantasien und diese nicht vorhandene Abwahlmöglichkeit etwas aufzuweichen, wäre meiner Meinung nach das konstruktive Misstrauensvotum. Sprich, man kann anstelle des Nationalratspräsidenten einen anderen Nationalratspräsidenten wählen und dann schmeißt man ihn aus seinem Amt. Also nicht in dem Sinn, dass man ihn rausschmeißt und dann muss man erst eine Alternative suchen, sondern man kann ihn dann ersetzen, wenn man dafür eine Mehrheit hat. Das würde ich für einen gangbaren Weg halten. Du wirst das Amt nicht verlustig in dem Sinn, dass halt keiner mehr da ist und kannst aber trotzdem Leute, die halt ein bisschen absonderlich sind oder durchdran aus dem Amt schießen.
Naja, es gibt ja andere Mittel auch. Er kann ja selbst zurücktreten, er kann das Nationalratsmandat verlieren oder er kann sterben.
Ja, danke, Ralf. Wir könnten ihm auch
Tyrannenmord.
Wir könnten ihm auch ein E-Bike schenken.
Wobei das mit dem Rücktritt ist nicht so eindeutig. Sterben ist geregelt, aber ob der Nationalratspräsident oder überhaupt irgendwer in unserer Bundesverfassung zurücktreten darf, ist eigentlich nicht geregelt.
Bei der Bundesregierung schon, weil da steht drinnen, der Bundespräsident hat zu entheben auf eigenes Verlangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber generell ist das Problem im BVG, dass nirgendwo klar ist, wem der Rücktritt zu notifizieren ist. Also ob man das irgendwie öffentlich machen muss, ob man das dem zur Vertretung bestimmten Organ, das ist glaube ich die herrschende Meinung, mitteilen muss. Blablabla. Genauso wie wer stellt fest, dass jemand amtsunfähig ist. Nächstes Thema. Aber das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf.
Aber könnte man nicht, wenn da wirklich ein völlig wahnsinniger Nationalratspräsident wird, erster Nationalratspräsident oder jemand das wird und später er völlig wahnsinnig wird, könnte man ja theoretisch ein Verfassungsgesetz verabschieden oder eben die Geschäftsordnung des Nationalrats entsprechend abändern. Also man müsste ja nur einen Schritt mehr machen. Ist zwar mühsam, aber man kann ja trotzdem ein Gesetz verabschieden, in dem
dieser irre Nationalratspräsident den Antrag einfach nicht annimmt oder nicht abstimmen lässt, wie machst du denn das mit dem Verfassungsgesetz?
Ja, okay, aber dann hast du natürlich auch, wenn in der Geschäftsordnung drinsteht, dass du einen anderen wählen kannst und das ist auch ein Antrag, der irgendwie in die Geschäftsordnung muss, das Problem wirst du immer haben. Mein Einwand dagegen ist, der Nationalratspräsident wird mit Mehrheit gewählt, aber eine Änderung der Geschäftsordnung braucht da zwei Drittel Materie. Sprich, ich kann einen als ein Drittel Rogue-Minderheit einen wahnsinnigen Nationalratspräsidenten, der mit Mehrheit gewählt worden ist, auch schützen.
Also auf den Punkt gebracht, eben, wie der Georg sagt, entweder der ist ganz renitent und nimmt den Antrag nicht an und damit kann er nicht abgestimmt werden. Er könnte ja auch einfach nicht einberufen, oder? Also er könnte auch einfach sagen, wir treffen uns erst gar nicht für eine Abstimmung.
Genau. Zu diesem Zwecke hat der weise Verfassungsgesetzgeber 1929 die Bestimmung eingeführt, dass der Herr Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung den Nationalrat auflösen kann. Was der Herr Bundespräsident auch 1930 gemacht hat, was dazu geführt hat, dass die Regierung die Wahl verloren hat und danach hat kein Bundespräsident mehr diese Bestimmung angefasst. Aber ich warne davor, so etwas als totes Verfassungsrecht zu bezeichnen, das hätte man vielleicht über Misstrauensanträge auch gesagt.
Und Moritz, was hast du vorhin gemeint mit 30% Spermien? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Die Geschäftsordnung des Nationalrates.
Erklär es mir, als wäre ich 5.
Die Geschäftsordnung, als wärst du 5. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich sage mal, als wärst du 5.
Okay, dann sagst du 25.
Der Nationalrat hat eine Geschäftsordnung, in der alles drinnen steht, was für ein Parlament so wichtig ist und noch nicht in der Verfassung geregelt ist. Abläufe, wie Ausschüsse gewählt werden, wer welche Sitzungen leitet, wer wie die Anträge einbringt, was mit den Anträgen passiert, bla bla bla. Das ist das Geschäftsordnungsgesetz. Das Geschäftsordnungsgesetz ist insofern etwas Besonderes, als dass es ein einfaches Bundesgesetz ist, aber mit 2/3 Mehrheit beschlossen und abgeändert werden kann. Das heißt, es hat eigentlich Hürden wie ein Verfassungsgesetz, ist aber keines. Was ist der Unterschied? Das heißt, das Geschäftsordnungsgesetz kann verfassungswidrig sein. Es kann in Bestimmungen der Bundesverfassung widersprechen und wird vom VfGH dann aufgehoben, weil es eben kein Verfassungsgesetz ist, aber du brauchst die 2/3 Mehrheit, um es zu ändern. Sprich, wenn wir jetzt draufkommen, ein Nationalratspräsident, der mit einfacher Mehrheit gewählt worden ist, ist verrückt und wir wollen den jetzt loswerden. Aber dieser Nationalratspräsident kommt aus einer Partei, die 1/3 mindestens Abgeordnete im Nationalrat hat und die sagt, na, wir bleiben bei unserem Mann. Der ist zwar völlig blemblem, beruft Sitzungen nicht ein, weigert sich Dinge zur Tagesordnung zu nehmen.
Aber er ist unser Mann.
Genau, aber er ist unser Mann, wir lassen den. Und dann hast du eine Mehrheit im Nationalrat gegen diesen Präsidenten, aber du kannst die Geschäftsordnung nicht ändern, weil du dafür eine 2/3 Mehrheit hast. Wenn du die Geschäftsordnung vorher änderst und sagst, okay, man kann den ersetzen durch wen anderen, dann kann die einfache Mehrheit im Nationalrat sagen zu der 1/3 Minderheit, Herz, schleicht euch mit eurem Wahnsinnigen, wir wählen jetzt einen neuen. Und das würde ich insofern auch vernünftig finden, weil du dann nicht einfach irgendwie mit der Waffe in der Gegend rumlaufst und willkürlich Nationalratspräsidenten erschießt, sondern diese Mehrheit, die muss sich auch auf den Neuen einigen können. Das muss eine konstruktive Mehrheit sein und keine destruktive Mehrheit. Und man sieht ja auch zum Beispiel beim Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung, das war jetzt keine sehr konstruktive Mehrheit, die es dort gegeben hat. Ich würde wagen zu bezweifeln, dass sich Frau Rendi-Wagner und Herr Kickl dann auf eine neue Regierung geeinigt hätten, wenn sie es hätten wählen müssen. Da waren alle froh, das macht der Bundespräsident und wir müssen nicht so tun, als würden wir die mögen, sondern wir ignorieren sie einfach.
Ich bin ein großer Fan dieser destruktiven Mehrheiten, also ich finde das schon okay.
Ja, bei der Bundesregierung schon, beim Nationalratspräsidenten vielleicht eher weniger.
Ja, ich glaube, wir haben mehr oder weniger fast alles abgehandelt, was abzuhandeln war. Georg, wollen wir noch kurz Werbung machen für dein Buch?
Aber ja, haben wir schon Werbung beim letzten Mal gemacht. Es ist nicht gut billig, gealtert. Aber so banal, dass es für alle Leserinnen und Leser super ist. Also, wie es der Moritz richtig empfohlen hat, ich kann es sehr, sehr allen ans Herz legen, die
es noch nicht gelesen haben. Teuer und banal, kauft es.
Genau.
Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe?
Ach Gott, jetzt fangst du damit wieder an. Du hast eh schon letztes Mal dessen Sator zitiert. Ja. Nein, der Andi Sator hat zu Recht geschrieben, es hat ein bisschen einen Zielkonflikt, wenn man so will, einen Zielgruppenkonflikt, weil die Leute, die sich für Politik interessieren, wissen eh schon sehr vieles, wenn nicht alles noch, das ich da aufgeschrieben habe. Und diejenigen, die sich nicht für Politik interessieren, werden das Buch auch nicht lesen, weil sie sich eben nicht für Politik interessieren. Das kann ich natürlich auflösen. Es ist ein super Weihnachtsgeschenk zum Beispiel für alle Menschen, auch welche, die sich nicht für Politik interessieren, weil es ganz einfach erzählt, diese letzten 10 Jahre, wie wir in diese Situation gekommen sind, vor der wir jetzt eben stehen. Und ich habe versucht, das in einen größeren Bogen hineinzustellen, einen Verfassungsbogen sozusagen, wie sich die Republik in diesen 10 Jahren ganz besonders verändert hat. Und ich glaube, das ist für jeden Staatsbürger, für jede Staatsbürgerin sehr, sehr interessant und auch im Ausland für unsere lieben Freundinnen und Freunde, die verstehen wollen, was hier in unserer lieben, kleinen, beschaulichen Republik Österreich so vorgeht. Die werden da auch viele kleine, freudige Details erkennen können.
Wenn ich jetzt so garstig über das Buch geredet habe, muss ich am Ende auch noch eine Empfehlung loswerden. Es ist natürlich ein gutes Buch und wenn der Georg sagt, gerade für Ausländer tatsächlich, also wenn man jetzt in Deutschland oder der Schweiz lebt und
auch für Vorarlberger.
Ja, und sich wirklich interessiert und denkt, ah ja, ich habe jetzt die österreichische Politik so am Rande mitgekriegt, aber wirklich nie ganz. Dieses Buch wird Sie komplett entwaffnen und wird Ihnen Fragen in den Kopf werfen wie, was ist das für ein Land, warum haben wir die als Nachbarn, was können wir dagegen tun? Also lesen Sie Georg Renner, Sie werden ganz bestimmt glücklich werden damit und auch für Österreicher, die vielleicht nochmal rekapitulieren möchten, wo sie in den letzten 10 Jahren Kopfschmerzen hatten oder Magengrimmen, der Georg bringt Ihnen das alles nochmal in Erinnerung.
Dankeschön.
Eine letzte Frage noch, Georg. Wenn ich ein Buch schreibe, das ich nenne Die ersten Jahre der Dritten Republik, wirst du mich dann verklagen? Wärst du dann böse?
Nein, aber ich kann nicht für meinen Verlag sprechen, der diese Rechte hat. Also.
Wenn es der gleiche Verlag ist, ist okay.
Vielleicht biete ich dem Echowing Verlag, das ist ja auch Red Bull, oder?
Ja, lustigerweise, das ja. Buch ist ja entstanden daraus, dass mich einige Kollegen aus dem Red Bull-Universum gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, aus dem Addendum-Nachlass, der ja auch Red Bull gehört, irgendeinen Buchstoff herausdestillieren zu können. Und ich habe gesagt, na, mir fällt eigentlich nichts ein. Könnt euch ein Buch über Bodenverbrauch schreiben, das da kenne ich aber alle potenziellen Käufer schon. Und das wäre nicht der große Burner. Aber ich könnte euch doch was über Politik schreiben und was sie so zugetragen hat in diesen letzten 10 Jahren. Und so ist das Buch entstanden. Also wenn du irgendwas hast, was du aus dem Red Bull-Nachlass, Addendum-Nachlass, irgendwie größer, breiter schreiben möchtest, vielleicht die Kollegin Kohlenberger konkurrenzieren in Migrationsfragen oder so, Asylrecht leicht erklärt.
Ja, das ist wirklich ein guter Hinweis, das werde ich schreiben nach die ersten Jahre der Dritten Republik, was ich dem Echowing Verlag vorschlagen werde, werde dich da aber auch entsprechend zitieren.
Die Geschichte der österreichischen Neutralität, das würde ich mir von dir wünschen, Ralf.
Die letzten Jahre der Neutralität?
Transatlantische Elitenzirkeln.
Dann werde ich wohl endgültig ausgebürgert, ja.
Fiegels Werk und Kreiskys Beitrag.
Gut, bevor wir jetzt lauter nerdige Witze machen, die wir nicht lustig finden und andere
Moritz,
nicht verstehen.
Moritz, auf dein Buch Die 10 schönsten Verfassungen.
Ich hätte eine Top-10-Liste, aber das ist was für den nächsten Podcast.
Sehr gut, ich freue mich drauf.
Und die Grenzfolge naht auch in Riesenschritten.
Naja, Weihnachten.
Wolltet ihr nicht schon letzte Weihnachten machen?
Wir machen jede Weihnachten eine Grenzfolge.
Ah, drum.
Und wie war das? Die österreichische Grenze zu Italien verschiebt sich wegen dem Klimawandel gerade.
Die Wasserscheide, ja. Aber auch die Grenze der Schweiz zu Frankreich.
Sind wir jetzt größer oder kleiner?
Größer.
Sehr gut. Wir expandieren friedlich. Sehr schön.
Da müssen wir, das du hat uns eh
aus, der Regne.
Regne, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
So, wie ich vorhin schon gesagt habe, bevor wir jetzt nur noch Witze machen, die nur wir verstehen, aber nicht mal selber lustig finden, würde ich sagen, wir sind an einem würdigen Abschluss gekommen.
So würdig das halt sein kann.
Folge
zwei Männer haben einen Podcast und ein dritter schreibt ein Buch, lasst uns darüber sprechen.
Genau, also wir werden auch dieses Mal aufhören mit dem Hans-Peter Doskozil-Marsch.
Alles auf!
Den lassen wir jetzt bis auf Weiteres überhaupt als Podcast.
Ja, aber warum? Wir haben ja jetzt überhaupt nicht aufgeklärt, warum wir den Hans-Peter Doskozil-Marsch verwenden.
Nein, das habt ihr doch letztes Mal schon erzählt, in dem Werbespot für mein Buch.
Ja, schon, aber...
Wir gehen ja davon aus, dass alle Hörer und Hörerinnen jede Folge hören. Aber für all die Hörerinnen und Hörer, die nur diese Folge hören, weil sie eben unbedingt Georg Renners schöne Bassstimme hören wollten... Ganz kurz, es gibt eine Passage in dem Buch und das war auch für mich und wie ich vom Georg gehört habe, für viele Leser und Leserinnen ganz eindringlich, weil sie da realisiert haben, wie wichtig die Militärmusik in Österreich ist und aufs Kürzeste heruntergebrochen, Hans-Peter Doskozil hat die österreichische Militärmusik vor Einsparungsmaßnahmen gerettet und hat deswegen einen eigenen Hans-Peter Doskozil-Marsch bekommen und deswegen wegen dieser schönen Anekdote, die Österreich so gut beschreibt, wie sie sonst nur Dykes hätte zeichnen oder es nur hätte zeichnen können, habe ich mich dafür entschieden, diesen Hans-Peter Doskozil-Marsch am Anfang und am Ende dieser Folge einzuspielen, in der Hoffnung, dass mich das Bundesheer nicht wegen Copyright-Verletzungen klagt. Sollte es das tun, werden wir aus dem Demokratieförderungsfonds der NATO, der uns finanziert, um die Neutralität abzuschaffen, auch die Gerichtskosten entsprechend zahlen. Anwalt wird wahrscheinlich sein Tassilo Valentin von uns. Danke.
Ich glaube, der Marsch zählt als geistige Landesverteidigung.
Sind die Militärmusikkapellen eigentlich Körperschaften eigene, die klagen können?
Nein, das sind Verbände innerhalb des Bundesheeres und sind auch nicht beleidigungsfähig im Sinne der strafrechtlichen Bestimmung, die Beleidigung des Bundesheeres unter Strafe stellt. Das gibt nämlich ein Judikat dazu, dass das Offizierskorps beleidigt werden darf, weil es nämlich nicht kein selbstständiger Verband ist. Nämlich, ich glaube, selbstständige Verbände...
Nein, du sagst das falsch. Die Offiziere sind nicht satisfaktionsfähig.
Oh, das ist jetzt, das, sag einmal, wenn du das vor 100 Jahren gesagt hättest, dann hättest du den Prater im Nebel auftauchen können.
Bevor es jetzt strafrechtlich relevant wird, muss ich euch beide abdrehen. Ich freue mich, dass ihr beide da wart. Ich habe selbst viel gelernt. Okay. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch viel gelernt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal leider wieder ohne Georg. Vielleicht wird er aber irgendwann Teil dieses Triumvirats, wer weiß.
Wir holen dich gern dazu. Wenn irgendwas passiert. Vielleicht, wenn die Regierung dann steht.
Ihr könnt mich so anrufen, so Publikumsjoker oder irgendwas.
Wenn wir dann eine neue Regierung haben, dann holen wir den Georg wieder und dann reden wir drüber, warum das nicht die dritte Republik ist. Das klingt doch nett.
Nein, ja. Moment, vielleicht ist es ja. Egal, okay. Genau. Danke für die Einladung und wie sagt ihr immer, Bussi Baba und Servus aus Wien?
Nein, ich sag Ciao aus Wien.
Und ich sag Bussi Baba aus Feldkirch.
Auf Wiedersehen im wunderschönen Niederösterreich.